Wir können euch jetzt verraten, was wir für die nächsten Horrorfolgen so geplant haben, aber dann müssten wir euch umbringen. Ich kann leider nicht so gut lachen. Heute reden wir über Wolf Creek.
Ich find dich so sexy, wenn du in andere Rollen schlüpfst, Kolja. Ich merke gerade, alles bei mir kribbelt.
Ja, mir ist leider kein Mick Taylor vorbeigegangen, aber was kannst du machen, ne?
Ja, voll geil. Leute, Folge, ich bin überhaupt gar nicht mehr informiert. Was haben wir, 46 oder wieso?
Es müsste jetzt 46 sein, ja.
Ich glaube, ja, ne? 46, krass, 46 Mal haben wir den Wahnsinn schon gemacht. Wir haben uns mal wieder was ausgesucht, was wie beim letzten Mal ein für sich allein stehender Film ist, über den man jetzt vielleicht nicht 4 Stunden reden muss, weil wir uns, glaube ich, alle noch ein bisschen von dem David Lynch Oberkracher erholen müssen. Und es wird diesmal wieder ein bisschen düsterer. Also wer so die letzten Male dachte, so, ja, waren so nette Filme, sowas wie Jennifer's Body und so, kann man drüber reden. Gute Sachen, aber lasst uns doch mal wieder so richtig schön hart und eklig und schmierig und brutal und gewaltgeil werden. Da haben wir uns ein kleines Schätzchen ausgesucht, du hast es gerade schon gesagt, Kolja. Wolf Creek ist es geworden. Und das kann ich schon mal sagen, ein Film, den ich persönlich sehr mag. Also ich habe mich gefreut, als wir uns dann auf Wolf Creek committed haben. War auf jeden Fall auf meiner Liste.
Es ist ja immer ein bisschen schwierig, über einen einzelnen Film zu sprechen. Haben wir letztens schon mal erwähnt, der jetzt nicht irgendwie eine große Reihe ist. Bei Wolf Creek ist natürlich schwierig, weil theoretisch gesehen ist es ja auch eine Reihe, die noch einen zweiten Teil bekommen hat und noch eine Serie und so weiter und so fort. Aber wir dachten uns einfach, ey, über so den ersten Wolf Creek kann man, glaube ich, auch ganz gut isoliert sprechen. Deswegen haben wir heute mal wieder ein kleineres, knapperes Format mit dem ersten Teil, aber ich habe auch Bock tatsächlich.
Ey, ich habe auch ziemlich Bock, aber ich kann schon mal sagen, und Leute, jetzt gleich quasi ein Call to Action, wie man bei uns in der Medienbranche so sagt, wenn ihr euch ein bisschen beteiligen könnt und sogar sollt, bitte lasst es uns doch mal wissen, entweder hier unter der Folge oder über Instagram oder sonst wie. Wie steht ihr dazu? Weil ich also intern mal wieder angeregt habe, so wir haben jetzt gefühlt, in den letzten, ich weiß nicht wie viele Folgen, Filme so aus den 2000ern genommen. Anfang 2000er oder so aus den letzten Jahren, aber irgendwie stand immer eine 2 davor. Und ich merke so in mir, ich würde gern mal wieder in ein anderes Jahrzehnt zurückspringen. Vielleicht mal wieder was aus den 80ern oder sogar 70er oder noch weiter zurück oder vielleicht doch 90er, da gab's auch eine Menge geiler Sachen. Aber wir wollen natürlich auch Sachen machen, die euch wirklich interessieren. Also wenn ihr an unserem Gelaber nicht interessiert seid und wir quasi Folgen machen und Themen behandeln, die jetzt euch gar nicht so auf Nägeln brennen, wäre es natürlich auch ein bisschen schade. Deswegen, sagt uns doch mal bitte, wie seht ihr das? Sollen wir denn mal wieder wüster so ein bisschen zwischen den Jahrzehnten springen? Oder findet ihr es ganz cool, dass wir uns in den letzten Folgen mehr auf die letzten, ja so, weiß nicht, 15 Jahre gefühlt konzentriert haben? Also, soll es mal wieder Retro sein? Oder wollt ihr in der Moderne bleiben? Was ist euch lieber? Was findet ihr cooler? Denn letztendlich machen wir den ganzen Wahnsinn ja auch für euch. Da hätte ich gern mal eure Meinung. Aber ich sag's nur deswegen, weil ich merke so, ich würde sehr gern mal wieder ein anderes Jahrzehnt bedienen. Aber diesmal ist es eben nochmal Wolf Creek aus den frühen 2000ern geboren.
Ja, ey, dann pass auf, dann machen wir es einfach so. Wir machen einfach sowieso ja ein Posting immer zu jeder neuen Folge bei Instagram und Co. Dann die Leute, die jetzt bei Spotify gerade zuhören, können gerne in den Spotify Q&As einfach ihre Antwort schreiben. Ich würde eine dementsprechende Umfrage machen, ob lieber vor 2000er oder lieber nach 2000er rum die Leute Bock haben auf Filme, die wir besprechen. Und ja, dann können Leute das entweder dann halt bei den Spotify Q&As oder dann bei den Instagram-Kommentaren reinhauen. Und dann sammeln wir das einfach mal bis zum nächsten Mal, dann wissen wir, woran wir sind.
Das klingt nach einem relativ soliden Plan und nur noch mal zur Klarstellung, also das heißt jetzt nicht, dass wir uns dann quasi für die nächsten 3 Monate nur auf 80er stürzen oder 90er oder so. Ne? Also wir wollen eigentlich nur wissen, sollen wir ab und zu auch mal was anderes machen? Aber nicht so, dass es exklusiv jetzt quasi ja ein halbes Jahr jetzt nur um 90er-Filme geht oder so. Also ich glaube, das wäre ein bisschen zu öde. Und wir sind ja auch mit der Maßgabe gestartet, dass das Horrorgenre so breit gefächert ist und es gibt so viel geilen Scheiß aus so vielen Jahrzehnten, mittlerweile wie 100 Jahre Horrorfilm oder so, dass wir uns jetzt einfach fragen, ob wir wieder ja uns ein bisschen breiter aufstellen sollen oder ob ihr jetzt gerade mit der relativ aktuellen Filmauswahl doch einigermaßen happy seid. Da ist jede Antwort erlaubt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback dazu gebt. Und wir haben noch mehr Feedback Kolja.
What? Yes. Und zwar, wir wollen das nicht nochmal ins Detail eingehen, aber wir haben ja letzte Folge anfangs darüber gesprochen, dass wir jetzt eine Steady-Seite haben. Und da wollen wir einfach nur nochmal richtig fett Danke sagen, weil wir haben jetzt schon zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, die jetzt tatsächlich ein bisschen vorproduziert wird, also eine Woche vor Release, haben wir gerade 27 Supporter schon, was richtig geil ist. Vielen, vielen lieben Dank an jede einzelne Person, die da uns jetzt monatlich ein bisschen Taschengeld dalässt, dass wir diesen Kram hier auch weiter fortführen können. Das ist super, super cool. Das wissen wir mega zu schätzen. Deswegen einfach nur nochmal an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank euch allen. Und ja, falls ihr wollt, könnt ihr gerne in unsere Shownotes gucken. Da haben wir auch nochmal den Steady-Account verlinkt. Und ansonsten, ihr seid einfach geil. Das wollen wir damit sagen.
Ja, genau. Ihr seid einfach geil. Also ich find's auch wirklich richtig cool. Ich hatte absolut null Erfahrung mit Steady. Ich habe mich damit noch nie beschäftigt. Und deswegen hatte ich gar keine so Vergleichswerte im Kopf. Also ich hatte auch gar keine richtigen Erwartungen. Ey, ungelogen. Ich dachte wirklich, wenn so nach einer Woche, keine Ahnung, wenn da so, weiß nicht, 5 Leute oder so, weißt du, 6, 7 vielleicht. Wenn die sich da gemeldet haben, das hätte ich schon cool gefunden. Und jetzt sind es aber doch irgendwie jetzt schon deutlich mehr. Und von daher wirklich nochmal allerbesten Dank. Und nur zur Sicherheit, auch das möchte ich gerne nochmal erwähnen. Wir sagen das jetzt nicht extra nochmal, um denen ein schlechtes Gewissen zu haben, die dieses Angebot nicht wahrgenommen haben. Also ich habe tatsächlich über Instagram, mich haben ein paar Leute angeschrieben, und da stand oft sowas drin wie, ey, es tut mir mega leid, ich kann es gerade nicht, ist das finanziell irgendwie nicht drin, ich möchte euch irgendwie supporten, vielleicht bald, so, also in so einem entschuldigenden Tonfall. Und einigen habe ich auch geantwortet so, ey, Dudes und Dudettes, alles cool, wirklich alles easy, es geht nicht irgendwie um schlechtes Gewissen machen oder so. So jeder macht das, was er will und was er kann, und grundsätzlich haben wir an diesem Projekt auch deswegen so viel Spaß, weil es ja nun mal wirklich ein Hobby und ein Spaßprojekt ist. Deswegen sehen wir das auch irgendwie echt relativ easy, relativ entspannt. Alles cool, haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, es ändert sich nichts. Es ist mir auch wichtig, das immer wieder zu betonen. Keiner hat irgendeinen Nachteil, wenn er sich daran jetzt nicht beteiligen möchte. Also alles cool, alles easy, aber an dieser Stelle nochmal dicken Dank an diejenigen, die da schon fleißig draufgeklickt haben. Total cool. So, mega nice. Genug der Vorrede, oder?
Und was auch cool ist, sind Filme und Serien, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Es wäre zumindest cool, wenn ich da was geschafft hätte zu gucken. Ich kann da tatsächlich nur sagen, dass wir beide Longlegs geguckt haben. Wir dürfen dazu leider noch keine wertende Meinung abgeben, wegen Embargo etc. Aber das ist tatsächlich das Einzige, was ich jetzt abseits von 3 anderen Filmen, über die wir auch noch nicht sprechen können, weil die später nochmal für den Podcast relevant werden, gesehen habe. Ansonsten muss ich dir jetzt tatsächlich einmal den Ball zu spielen, weil ich weiß ja, du hast heute erst etwas geguckt.
Ja, pass auf, dann fangen wir chronologisch, gehen wir rückwärts quasi, das, was ich zuletzt gesehen habe. Ich war wirklich tatsächlich heute im Kino, ich bin erst ein paar Stunden wieder da in der Presseverführung. Ich habe Quiet Place Day One gesehen. Da könnt ihr uns auch auf Instagram oder mich zumindest dabei beobachten, wie ich ein bisschen über den Film rante. Da habe ich einen kleinen Beitrag hochgestellt, ein kleines Video von mir. Wenn ihr es nicht gesehen habt, dann hier die Kurz- und Knapp-Zusammenfassung. Ich fand den absoluten Crap. Ey, also sorry, ne? Wir haben ja einen Podcast gemacht, du erinnerst dich vielleicht, und ihr da draußen auch, über Quiet Place 1 und 2. Und da, glaube ich, kam auch relativ deutlich zur Sprache, dass wir beide jetzt nicht Hyperfans dieses Franchise sind. Ja. Also, ne, beide Filme, der erste noch mehr, haben so gewisse Qualitäten, aber es gab ja auch eine Menge, was wir daran kritisiert haben. Deswegen muss ich zugeben, ich war jetzt nicht so übermäßig heiß auf jetzt den dritten Teil, der quasi auch ein Prequel ist, also nochmal zeigt, wie die Aliens dann auf die Erde gekommen sind und so. Also ich hatte keine übermäßig hohen Erwartungen. Dann stand in der Presseeinladung zur Pressevorführung, müsst ihr euch vorstellen, auf manche Filme ist ein Embargo drauf, wie eben jetzt auf Longlegs, das heißt, bis zu einem gewissen Datum darf man dazu nichts sagen. Man darf sagen, dass man sie gesehen hat, aber man darf nicht sagen, wie man sie gefunden hat. Und bei A Quiet Place Day One fällt das Embargo am Tag des Kinostarts um 0.01 Uhr. Also ab 0.01 Uhr am Donnerstag darf man sagen, wie gut oder schlecht der Film ist. Und an diesem Donnerstag läuft er auch an. Und das ist immer ein ganz, ganz beschissenes Zeichen. Das heißt nie irgendwas Gutes. Und so leider auch in dem Fall. Also ich fand den also streckenweise so unfassbar langweilig, öde, absolut generisch. Der hat wirklich so mit der Brechstange versucht, irgendwie ganz furchtbar emotional zu sein. Und also sehr viele Leute weinen in Nahaufnahme. Aber mich hat das alles überhaupt gar nicht erreicht. Mich hat schon wieder so hart genervt, dass dieser Film sich überhaupt nicht an seine eigenen Regeln hält. Also es ist so weird. Je mehr wir von den Monstern sehen und gezeigt bekommen, desto weniger verstehe ich die. Wirklich, ich raff immer weniger, wie gut können die jetzt tatsächlich hören? Weil manchmal reagieren die wirklich auf das leiseste Geräusch aus Kilometern Entfernung und auf andere Sachen reagieren die dann gar nicht oder kommen irgendwie ewig später, so dass du, also manchmal frage ich mich, okay, ist es ein Zufall, dass sie rein da irgendwo in der Nähe sind, wo ein Geräusch gerade jetzt verursacht wird, oder kommen die wirklich in Lichtgeschwindigkeit angerannt? Also es ist absolut, absolut weird. Also der Film schlingert die ganze Zeit darum. Und wer gehofft hat, irgendwie, ja, vielleicht primär einen coolen Actionfilm zu sehen, also habe ich ja gerade schon angerissen, die Geschichte erzählt quasi, wir sehen, wie die Aliens auf die Erde gekommen sind, obwohl wir das am Anfang vom zweiten Teil auch schon gesehen haben. Also ich weiß gar nicht, warum man den dritten jetzt nochmal gebraucht hat.
Ja, also das war halt mein Gedanke so. Den einen Part, den ich halt cool fand an den beiden Filmen, war dann zum einen das Intro von dem zweiten Teil, weil ich irgendwie diesen Action-Aspekt dann doch interessanter fand, als den meiner Meinung nach nicht wirklich effektiven Horror-Part von diesen beiden Filmen. Und deswegen habe ich ja halt gedacht, okay, so ein Day One klingt halt so, als wäre es einfach das Intro von zwei bloß auf eine große Filmlänge gestreckt. Und ein bisschen dachte ich, okay, vielleicht könnte das zumindest dann cool werden oder mich etwas mehr interessieren als halt diese eher fehlgeschlagenen Horroraspekte.
Ja, ey, weißt du, und ich weiß, ich mache mich jetzt total zum Affen, weil ich naive Hoffnung wieder mal hatte, dass der Film irgendwie was mal vielleicht was Geiles macht. Ich dachte, okay, wäre es nicht abgefahren und geil, wenn der so wird wie Aliens? Also weißt du, der Sprung von Alien zu Aliens, ach so, ja. Auf einmal gab's mehr Action und so, war immer noch spannend, immer noch düster, geile Atmosphäre, aber da wurde halt so richtig gewämst. Und ich dachte, ey, vielleicht sind die echt so richtig crazy und gehen mit der Reihe in eine völlig andere Richtung, weil wir jetzt zweimal schon die Geschichte von Leuten hatten, die einfach nur fucking leise sein mussten. Und ich dachte, ey, na, wer weiß. Aber ist es überhaupt nicht. Also wie du gerade schon gesagt hast, im Prinzip erzählt Day One die ersten 12 Minuten vom zweiten Teil nur eben auf nochmal 90 Minuten gestreckt. Wir erfahren absolut nichts Neues. Wir sehen nichts Neues. Wir haben das alles schon gesehen. Da kommt nichts Neues hinzu. Nur, dass es diesmal halt in New York ist. Und dieser Aspekt kommt überhaupt nicht zum Tragen. Also auch dieser Film, die hatten jetzt dreimal die Chance, mir zu erklären, wie diese fucking Viecher die Welt so schnell übernehmen konnten. Und wenn ich sehe, dass New York invasiert wird, dann denke ich mir, ja, ey, okay, wir sind hier immer noch im Film, ich verstehe das, aber da muss mir irgendjemand glaubhaft erklären, warum nicht nach 10 Minuten der Himmel voll ist mit Kampfjets und Helikoptern und das Militär nicht sofort mit aller Härte zurückschlägt. Und stattdessen entscheidet sich der Film so zu tun, als hätte Amerika kein Militär, wirklich. Man sieht, glaube ich, einmal in einer Szene ein paar Hubschrauber da rumfliegen und ansonsten niemand. Kein Soldat, kein Panzer, kein Kampfjet, nichts. New York ist von jetzt auf gleich wie ausgestorben. Da ist niemand mehr, bis auf unsere zwei Hauptfiguren. Also fand ich alles absolut nicht authentisch, absolut albern. Und ungelogen, auch das habe ich im Video gesagt, es ist kein Witz. Ein wichtiger Plotpunkt in diesem Film ist, dass eine überlebende Figur noch mal eine Pizza essen will in New York. Wirklich. Deswegen geht die noch mal raus, bringt sich in Lebensgefahr, weil sie noch mal Bock hat, eine Pizza zu essen. Wirklich. Und ich dachte wirklich, also ich fühlte mich fast ein bisschen verarscht. Also ich kam da raus und ich dachte, nee, also wenn das jetzt die Richtung ist, in die A Quiet Place noch geht, dann spätestens jetzt merkt man überdeutlich, das war ein Aufhänger für einen Film, das hat einmal funktioniert, war halbwegs originell, auch damals schon nicht wirklich durchdacht, man musste großteilig sein Hirn ausschalten, aber es hat zumindest ungefähr hingehauen. Es hatte eine emotionale Komponente mit der Familie und den Kindern, so, ja, habe ich noch geschluckt. Aber mittlerweile merkst du einfach, diese ganze Reihe, das ist ein One-Trick-Pony, wirklich. Also das hat für einen Film getragen, wie gesagt, für einen zweiten vielleicht gerade noch, obwohl der im Prinzip dieselbe Scheiße nochmal gemacht hat. Und der dritte, also der zeigt jetzt, dass denen einfach nichts mehr eingefallen ist. Ich weiß nicht, wo du mit dieser Franchise noch hin willst. Du hast jetzt alles gesehen, da ist alles rausgeholt. Und für mich war das eine ganz, ganz große Enttäuschung. Kann ich also nicht empfehlen. Quiet Place Day One, um Gottes Willen, wirklich, spart euch das.
Na ja.
Und ansonsten
habe ich mir heute auch gespart.
Ja, genau, stimmt. Also, ansonsten noch einen ganz kleinen Tipp. Ich habe I Saw the TV Glow gesehen. So ein Elevated Horror von A24, glaube ich, hat auch so ein bisschen die Runde gemacht. Da geht es um zwei Jugendliche, so Außenseiter an der Highschool, beide nicht cool, beide nicht populär, beide so ein bisschen awkward und schüchtern. Und die bonden dann quasi über ihre Liebe zu so einer 90er-Grusel-Teenie-Serie. So ein bisschen wie Buffy. Und ich weiß, das ist ein bisschen lame, aber wenn man mehr weiß, dann bringt man sich eigentlich schon ein bisschen um den Spaß.
Ich muss ihn auch noch diese Woche noch gucken. Ich hatte ihn ja angefangen, ich muss ihn noch zu Ende.
Ja, genau, stimmt. Ey, und deswegen, also wenn ihr mal wieder Bock auf ein bisschen was anderes habt, ein bisschen was, ich sag mal, kunstvolleres, ein bisschen was eleganteres, auch wieder ruhiger. Also das ist ja A24, da weiß man ungefähr, was man kriegt. Es ist keine Splatter-Einlagen, keine Jumpscares, kein Boo. Da geht's wieder um Identitätsfindung, so der Schmerz des Heranwachsens und alles steht für irgendwas. Und normalerweise habe ich da so ein bisschen die Schnauze voll und ich muss sagen, auch diesem Film stand ich skeptisch gegenüber und der ist auch nicht wirklich rund, der ist hier und da ein bisschen zu lang, ein bisschen zu selbstverliebt, der ist auch nicht wirklich gruselig, aber die letzten 10 Minuten, puh, also die haben mich emotional, da ist emotional was echt in mir passiert. Ich hätte es nicht gedacht, aber das war... Also ich hab hier jemanden sitzen gehabt, meine Mitguckerin, wir haben uns danach angeguckt und haben beide gesagt, okay, das war jetzt voll der Downer. Wir waren so richtig scheiße drauf, so weil auf einmal ist alles ganz... auf jeden Fall, also ein interessanter Film. So ein ganz kleiner Tipp, wenn man mit einem offenen Erwartungshorizont herangeht, dann ist es zumindest mal ein Blick wert. Man kann gut über diesen Film, das ist wieder so ein Film, da kann man super drüber diskutieren, ob der einem was gibt oder nicht, was man da rausliest, was wollte uns die Autorin oder der Autor damit sagen, erkennt man da sich wieder oder nicht, also ein Film, der viel Gesprächsstoff bietet. Deswegen, Kolle, wenn du den gesehen hast, dann musst du beim nächsten Mal auch berichten, wie er dir gefallen hat.
Ja, Mann, ich hab da Bock drauf.
Cool, so, jetzt habe ich gerade an meinem Radler genippt und das ist für euch das Zeichen, dass wir jetzt in die aktuelle Filmdiskussion einsteigen. Es wird fies, es wird eklig, es wird gewaltgeil und für einige von euch bestimmt sehr, sehr unangenehm. Kein Film für jedermann, ich finde ihn aber ziemlich cool. Wir reden über Wolf Creek.
Never know where I might pop up.
What do you actually do?
I can tell you, but then I'd have to kill you.
So, Wolf Creek, Kolja, was für ein dreckiger, kleiner Mistsack von Film.
Ja, erstmal witzigerweise, ich muss an der Stelle schon mal sagen, dass ich damals den ersten Teil, natürlich als er rauskam, nicht gesehen habe. Da war ich auch noch ein gutes Stück noch zu jung. Aber ich habe witzigerweise den zweiten Teil dann später vor dem ersten gesehen. Und zwar bin ich eine Zeit lang immer zur Sneak gegangen, wirklich ritualmäßig jeden einzelnen Montag über 4 Jahre lang. Das war damals so meine riesen Sneak-Phase. Und irgendwann in einer Sneak 2013 rum lief dann der zweite Teil, Wolf Creek 2. Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich auch gar nichts groß von dem ersten Teil gehört gehabt. Muss aber sagen, dass der mir damals auch schon recht viel Spaß gemacht hat im Kino, weil einfach so absurd und drüber war und ich dann ein paar Jahre später dann auch letztendlich Wolf Creek 1 nachgeholt habe. Und der ja doch etwas anders im Vergleich zum zweiten Teil wirkt.
Ey, das ist ja super geil. Dann bist du ungelogen die einzige Person, die ich kenne, die Wolf Creek 2 gesehen hat. Also jetzt ohne
wirklich?
Ja, ohne Scheiß. Ich kenne niemanden, der Wolf Creek 2 geguckt hat. Und noch weniger als niemand kenne ich, der die TV-Serie dann geguckt hat. Ich weiß nicht, die lief über 2 Staffeln, 3 oder so. Hat die irgendjemand gesehen?
Ich bin der Meinung, die hat 2 Staffeln bekommen. Und ich habe tatsächlich jetzt durch Wolf Creek 1 habe ich wieder richtig Bock bekommen, dass ich mir die irgendwann doch mal nachhole. Also ich habe es geguckt, es gibt die wohl auf Amazon mit so einem speziellen Special-Abo schon wieder. Also ich keine Ahnung, was Circus ist, aber man kennt das ja, man guckt bei Amazon so nach und dann steht da so kostenlos und dann klickst du drauf und dann steht aber 7 Tage kostenlos mit diesem extra Amazon-Ableger. Und das ist wohl gerade irgendwie bei Amazon unter diesem Circus-Abo. Ich bin tatsächlich jetzt versucht, das jetzt mal diese Woche einfach laufen zu lassen. Man kann das ja direkt canceln. Und dann mir mal die Serie reinzuziehen. Weil die steht bei mir auch noch auf der Liste. Ist ja, glaube ich, von 2016 rum.
Also die kam relativ spät nach Release der Kinofilme. Aber sag uns, wie gesagt, ich habe Wolf Creek 2 gar nicht gesehen. Geht der in eine ähnliche Richtung? Also hat der eine ähnliche Ästhetik und einen ähnlichen Tonfall? Oder macht er was völlig anderes? Ich denke jetzt als Vergleich zum Beispiel Strangers 1 und 2. So, da kam das Sequel ja auch ein paar Jahre später und fühlte sich aber ziemlich anders an. Also hat eine andere Ästhetik gehabt, hat alles irgendwie total aufgedreht und war wirklich was ganz anderes als der erste Teil. Und ist es bei Wolf Creek auch so?
Der zweite ist schon sehr anders vom Grundvibe. Ich würde sagen, der erste besteht ja zur ersten Hälfte sehr aus diesem Trip oder besteht er eigentlich nur aus diesem langen Trip und am Ende wird er dann ja zu diesem Survival-Horror-Aspekt, den der Film hat. Und der zweite ist im Prinzip wirklich nimmt der all das, macht es schneller, macht es krasser und macht es übertriebener. Also der zeigt einfach Mick Taylor von Anfang an schon in seiner Killer-Fassade und ist einfach in so vielen Aspekten drüber. Also viel, viel actionreicher, viel, viel überzogener. Und ich weiß auch, dass super, super wenig Leute den zweiten Teil dann letztendlich so gut finden wie den ersten. Ich glaube, ich gehöre zu den, nicht nur anscheinend zu den wenigen Leuten, die den zweiten Teil geguckt haben, sondern ja, auch tatsächlich zu den wenigen, die, glaube ich, etwas mehr Spaß sogar mit dem zweiten haben.
Wirklich?
Ich habe witzigerweise jetzt beide Filme nochmal nachgeholt. Und also, wenn ich eine Review abgeben müsste, würde ich sagen, glaube ich, dass der erste rundum vermutlich ein besserer Film ist. Aber ich finde den zweiten unterhaltsamer.
Ja, okay.
Für mich persönlich. Ich kann aber auch komplett nachvollziehen, wenn Leute das anders sehen. Also wenn Leute sagen, ey, der zweite ist so ein absoluter Bullshit und so drüber und dämlich. Ey, fühle ich komplett. Alles gut. Also vollkommen verständlich. Aber irgendwie macht der mir einfach Spaß. Das ist so ein richtig schöner, du kannst deinen Kopf ausschalten, lehnst dich zurück und hast einfach irgendwelchen wahnsinnigen Bullshit davor, dir Film.
Verdammt, du Drecksack. Ich habe jetzt richtig Bock, im Anschluss hier an den Podcast Work Freak 2 zu gucken. Ich hatte eigentlich was anderes vor, aber ich sehe mich schon irgendwie schauen, ob es den in irgendeinem Streamer-Angebot gibt. Fuck, jetzt habe ich ja echt ein bisschen Bock von dem.
Ey, ich könnte mir vorstellen, dass du ihn richtig kacke findest.
Naja, also ich muss sagen, also mittlerweile, ich verstehe, glaube ich, ganz gut, was du meinst. Mir geht's manchmal nicht unbedingt darum, ob ein Film gut ist. Also natürlich gucke ich schon prinzipiell tendenziell lieber bessere Filme als schlechtere.
Ja.
Aber wenn ich gut unterhalten bin, dann macht es auch gewisse qualitative Schwächen durchaus wieder wett. Also weiß nicht, so ein Beispiel, was ich hier mal zuziehe, ist zum Beispiel hier Rob Zombies Halloween 2. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass das ein guter Film ist, aber jedes Mal, irgendwas hat er in mir, bringt er in mir zum Schwingen, dass ich wie gebannt auf dem Bildschirm starre und ich finde alles geil. Das ist vielleicht alles komplett Panne, aber irgendwie finde ich's cool, was mir da gezeigt wird. Und wenn Wolf Creek 2 in so eine ähnliche Richtung geht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich auch an dem Spaß habe. Ich glaube, ich muss ihn mal auschecken.
Ja, gerne. Würde mich mal interessieren, was du von ihm hältst. Ich könnte mir, wie gesagt, vorstellen, dass der zu actionreich ist und halt so viel zu sehr weggeht vom Original. Aber mir hat der echt ganz gut gefallen. Ich weiß
nicht. Ja, okay. Na gut. Dann ist vielleicht irgendwann zu späterer Stelle nochmal in einer Mini-Retrospektive von 20 Sekunden über Wolf Creek 2 zu reden, wenn ich den auch gesehen habe. Aber jetzt sind wir ja immer noch beim Original. Wolf Creek 1 hat damals auch so, ja, ich möchte sagen, mittelhohe Wellen geschlagen und war so, ja, so im Fahrtwasser dieser neuen, extrem harten Folterfilme. Also so gefühlt hat er sehr davon profitiert, dass er in so einem Umfeld von Filmen startete, die eine neue und sehr drastische Ästhetik und auch Art des Geschichtenerzählens etablierte. Also sowas wie Saw, wie Hostel, auch die französischen Filme hier, Martyr und Frontière und so und A l'Intérieur. Und dann kam irgendwie auch Wolf Creek. Also es waren irgendwie alles Filme, die haben das wieder sehr ernst gemeint. Da gab's wenig Humor. Es ging wirklich um krasse Misshandlungen, um sehr drastische Bilder, da gab es irgendwie wenig, was einen mit einem guten Gefühl rausgelassen hat. Und das war, glaube ich, aber damals so die Zeit und von der hat Wolf Creek dann profitiert. Aber wie hat er denn auf dich gewirkt, als du ihn ja dann quasi nach dem zweiten dann nachgeholt hast?
Ich fand halt den Sprung von dem zweiten zum ersten in der Hinsicht dann doch sehr krass, dass er sich sehr viel Zeit lässt. Also, wie gesagt, die erste Hälfte ist ja wirklich. Wir folgen drei Freunden namens Ben, Christy und Liz. Ich glaube, Christy und Liz sind beide, kommen beide aus England, während Ben, einer ihrer besten Freunde, auch selbst aus Australien kommt ursprünglich und die wollen irgendwie so einen Trip durch Australien machen, so einen Wandertrip, explizit zu so einem besonderen Sightseeing-Ding, so einen riesigen Meteoritenkrater, den es auch wirklich tatsächlich gibt. Da muss ich auch nochmal nachgucken, weil das halt echt ein sehr interessanter Schauplatz ist. So, also das ist schon ziemlich absurdes Bild an sich. Und die reisen halt und ich glaube so wirklich so, die erste Hälfte davon ist halt, wie sie diesen Trip machen, wie Ben zwischendurch irgendwie so ein bisschen filmt, dann hat man so analoge Sicht von einer alten Kamera, man sieht die, wie sie feiern, wie sie zelten. Und der Film lässt sich halt wirklich Zeit, diese Charaktere zu etablieren. Was ja auch dann am Ende dazu beiträgt, dass es umso härter wirkt, wenn es dann in diesen Slasher-Splatter-Part geht zum Ende hin. Und jetzt, so wie gesagt, rückblickend finde ich halt, dass der erste nach dem zweiten dann doch sehr langsam wirkt. Aber er verdient sich das halt dann auch zum Ende. Weißt du, wie ich meine? Also, das trifft am Ende dann, glaube ich, auch nur so hart auf dem Level, weil man diese Charaktere in der Zeit kennengelernt hat. Und vor allem finde ich, dass diese Charaktere auch wie Menschen wirken. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also das ist mir auch aufgefallen. Ich habe den jetzt irgendwie auch lange nicht gesehen. Und ich wusste auch noch, dass die erste Hälfte im Prinzip natürlich nur Vorgeplänkel ist und der Film sich wirklich Zeit lässt. Aber ich hatte gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, das Zeitlassen in dem Fall bedeutet, dass auch wirklich eigentlich so ziemlich gar nichts passiert. Also ich meine, das ist ja oftmals in Filmen, weiß ich, bei so einem Film wie Hostel oder so, da lernen wir ja auch erstmal die Figuren kennen. Es geht ja nicht sofort mit krassen Folterungen los. Aber bei so einem Film wie Hostel hast du aber trotzdem noch Storybeats, die passieren. Also auch da lernen wir die Figuren kennen, aber wir sehen ihre Sexabenteuer und wie die sich besaufen und wir kriegen ein Gefühl dafür irgendwie, wo die jetzt gerade sind. Also da passiert einfach so ein bisschen mehr. Das ist alles nicht wichtig. Das führt erst quasi zur zweiten Hälfte, wenn es dann so richtig losgeht. Aber dagegen hast du bei Wolf Creek, da geschieht ja tatsächlich eigentlich nichts, außer dass wir die drei jungen Leute dabei beobachten, wie sie ewig lang durch die Wüste fahren. Also das ist auch so eine andere Sache. Ich weiß, es klingt nach so einem ganz schlechten Klischeespruch. Und wenn einem als schlechter Filmkritiker nichts Besseres einfällt, dann schreibt man so einen Scheiß wie, das Setting ist fast ein eigener Charakter. Und so, oh, ja, das klingt so toll. Aber in dem Fall stimmt es eigentlich wirklich. Also ich war persönlich noch nie in Australien. Aber was für ein Gefühl für die Weite von diesem Land und auch für die Schönheit. Also wenn du die Einstellung hast, wie die Sonne da untergeht, also ich bin immer baff, wenn ich in diesem Film sehe, wie wahnsinnig schön er schafft, die Faszination von diesem endlos weiten Outback Australiens einzufangen. Und deswegen finde ich es tatsächlich, also ja, der Film lässt sich Zeit und man könnte den bestimmt noch ein bisschen gestrafft haben, aber ich kann dem Film das nachsehen, weil ich so sehr manche Einstellungen genieße, die er mir von seinem Setting eben von Australien zeigt.
Ja, und wie gesagt, er verdient sich dann ja auch letztendlich dann dieses Finale oder den Moment, wo sich das zuspitzt, dadurch noch mehr, dadurch, dass man die Charaktere, die Landschaft und alles in sich aufnehmen konnte. Also, dass man das wirklich einatmen konnte und auch dann, glaube ich, automatisch mehr fühlt, als wenn es jetzt ein 0815 Horror-Slasher-Intro ist, wo in den ersten 10 Minuten Charaktere etabliert werden, eine Gruppe, und die dann direkt weggemetzelt werden.
Ja, wobei ich sagen muss, also ich finde jetzt tatsächlich die Figurenzeichnung auch in Wolf Creek nicht sonderlich stark. Also die sind ja alle sympathisch.
Nein,
ich mag
nicht.
Die. Ich finde, ne, genau, ich finde, die haben auch eine gute Chemie miteinander und ich habe mir extra nochmal, also ich habe den Film im Prinzip zweimal gesehen, einmal für mich zur Auffrischung und dann nochmal mit dem Audiokommentar des Regisseurs und der Mädels, die da mitgespielt haben. Und da haben sie auch gesagt, dass ganz viele Szenen tatsächlich wirklich improvisiert waren. Also wir haben zum Beispiel relativ am Anfang diese Szene an dieser komischen Poolparty da, wo die alle reinspringen und sowas. Und da meinten die, also man kann sich's denken, aber die haben da im Prinzip 2 Stunden gefilmt und hatten ewig viel, was sie hätten zusammenschneiden können und haben die Leute einfach so ein bisschen labern lassen und haben sich dann die besten Sachen da zusammengesucht. Und ich finde so dieses Lockere und Ungezwungene und manchmal auch Ungeplante, also das bringen die echt tatsächlich alles schon gut rüber. Ich gucke denen gerne zu, aber ich finde trotzdem, dass ich nicht so wahnsinnig viel über die Figuren erfahre. Also ich muss sagen, bei mir hat der Film damals und jetzt auch schon wieder bei der zweiten Sichtung oder dritten oder so, hat er unter anderem deswegen so stark gewirkt, weil ich die Ästhetik so wahnsinnig imposant und wuchtig finde. Du hast auch schon gesagt, wir sehen ganz viele so Camcorder-Aufnahmen und bei Zeiten wirkt es fast so ein bisschen wie eine Dokumentation. Mhm. Und das aber im Kontext von so einer wirklich düsteren Folter Slasher nicht unbedingt. Ich glaube,
Exploitation
der
Fokus ist es ja, ne?
Genau, ja, es ist ein bisschen schmierig, es ist eklig, der Killer ist fies, die Gewalt hat auch, bekommt ganz früh so einen sexuellen Unterton und es ist alles irgendwie sehr, sehr unangenehm. Und das eben noch mit dieser Ästhetik fast von einer Dokumentation oder von Found-Footage-Material. Also das hat bei mir tatsächlich weitaus stärker gewirkt, als dass ich jetzt emotional an den drei Teenies da hängen würde. Sind ja keine Teenies, die sind ja in den 20ern wahrscheinlich.
Ja, ja. Also, ja, wie du schon sagst, also das, die sind jetzt nicht so super deep von den Charakterzügen und gerade der der Ben aus der Gruppe, der wirkt am Anfang auch wie der klassische Douchebag irgendwie mit seiner Sonnenbrille, die der ganze rumläuft und wie er sich den für den Allercoolsten hält. Aber irgendwie bricht das so schön kurz vor dem Finale oder vor dem Moment, wo sie wirklich alle dann auf den Killer treffen. Da ist man den Charakteren doch recht nah, finde ich. Und man verspürt irgendwie diese Angst und diese Isolation von diesen.
Ja, zumal ich meine, ey, wenn du einen Film wie Wolf Creek einschmeißt, also das ist ja kein Film, über den stolpert man mal so blind. Man weiß doch, was passiert. Man weiß, in welche Richtung das geht. Und man denkt sich so mit jeder Minute, ja, noch ist alles cool, aber oh.
Yeah.
Das wird nicht gut für die Leute enden. Und also interessanterweise ist Wolf Creek ein Film, der probiert ästhetisch ein paar neue Wege zu beschreiten und wie ich finde auch ziemlich erfolgreich, habe ich ja gerade schon mal erwähnt, aber eigentlich macht er gar nicht so wahnsinnig viel neu. Also ich denke zum Beispiel an die Szene so in den ersten, 20, 25 Minuten, als unsere drei Hauptfiguren in so einer, es ist wie so eine Trucker-Bar, so eine Kneipe, so eine Tankstelle, Raststätte, irgendwie sowas. Und dann werden sie da auch blöd von einem der Einheimischen angemacht und Gewalt schwebt so im Raum und auf einmal schlägt so die Stimmung um und wir als Zuschauer realisieren, okay, die sind hier echt die Fremdkörper, die sind hier in einer Welt, in der sie nicht reingehören und es könnte jederzeit, könnte es echt richtig brenzlig werden. Und ich meine, das ist ja so ein Storybeat, ne? Hast du ja in jedem zweiten Film, in dem es zu einer ähnlichen Geschichte kommt. Also es gibt ja irgendwie immer so die bedrohliche Nebenfigur, die jetzt schon ankündigt, dass die Gefahr so allmählich echt konkret wird. Und wenn unsere Figuren ein bisschen cleverer wären, dann würden sie jetzt sofort in ihren fucking Van springen und abballern und sagen, nee, ohne uns, wir sind raus aus der Nummer. Machen sie natürlich nicht, wir sind in einem Horrorfilm. Aber auch sowas macht Wolf Creek. Also so gesehen ist es ein relativ konventioneller Film eigentlich.
Definitiv. Und ich bin der festen Überzeugung, wäre da nicht ein John Jarrett, a.k.a. Mick Taylor, wäre das auch ein noch viel generischerer Film, den man viel schneller hätte vergessen können. Also ich glaube, dass der Film letztendlich zu dem geworden ist, unter den Horrorfans und einfach so von der Außenwahrnehmung. Ich meine, wie gesagt, es passiert auch nicht alle Tage, dass es einen zweiten Teil von sowas gibt und dann direkt noch eine Serie dahinter. Ich glaube, das fußt alles ganz, ganz doll auf den Hauptvillain der Geschichte, nämlich John Jarrett, a.k.a. Mick Taylor.
Ja.
Also definitiv.
Ich glaube auch. Also ohne den hätte der Film, glaube ich, nicht so funktioniert, wie er tatsächlich dann funktioniert hat. Deswegen wollen wir das einmal noch protokollarisch ganz kurz erwähnen. Du hast jetzt quasi die Story angerissen und das ist quasi, also führt als Brücke zu unserem Hauptbösewicht. Und damit geht dann quasi eigentlich das los, wofür Wolf Creek steht und so ein bisschen berühmt-berüchtigt geworden ist. Denn natürlich entpuppt sich der vermeintlich, naja, etwas schrullige im Kern, aber dann doch raubeinige, aber liebenswerte Automechaniker, ich will immer Teenies sagen. Ich sag jetzt einfach weiter Teenies, weil ich 20-somethings ist so ein Scheißwort. Nein, Teenies, auch wenn es keine Teenies sind, verklagt mich. Aber der unsere Teenies vermeintlich rettet mit ihrer Autopanne und mitten in der Nacht zu seinem Autohof bringt und so. Und natürlich entpuppt er sich als psychopathischer Killer. Und nur eine Figur von unseren dreien wird diese Horrornacht überleben. Und das ist, das ist dann aber vielleicht doch wieder eine Besonderheit, das ist unsere männliche Hauptfigur, das ist Ben. Die beiden Mädels sterben. Normalerweise haben wir fast immer ein Final Girl. Und diesmal ist es aber der Junge, der eigentlich die ganze Zeit zur Untätigkeit verdammt wird, der wirklich, also es wirkt so aus purem Scheißglück irgendwie am Ende aus der Nummer noch rauskommt und letztendlich als einziger Überlebender übrig bleibt. Und bis dahin sehen wir sehr viel Gewalt, Folterung. Wir sehen vor allem gequälte und misshandelte Frauen. Und auch das ist ein kleines Element. Das habe ich wiederum vergessen, wie wahnsinnig schlimm eindringlich die eine von den beiden Mädels schreien kann. Ich vergesse mal, ist das Christy, die mit den längeren Haaren? Oder ist das Liz? Ich verwechsel die beiden Namen immer.
Christy ist die mit den längeren, die da angebunden ist und da rumschreit, genau.
Genau,
das ist
ja
Kirstie Morrissey.
Richtig. Ey, und holy shit, ne? Also, man sollte ja denken, wenn du als Hauptdarstellerin in so einem, in dieser Art von Horrorfilm gecastet wirst, ist das Mindeste, was du kannst, ja wenigstens gut und authentisch für die Kamera schreien. Aber je mehr gerade schlechte Filme man sieht aus dem Horrorgenre, desto krasser fällt einem auf, dass das leider wirklich nicht immer der Fall ist. Also manche Mädels, die können einfach nicht überzeugend schreien und das so darstellen, dass sie wirklich gequält werden. Aber Christy, holy crap, also das haben die nämlich auch im Audiokommentar gesagt, in der Szene, in der wir das erste Mal ihre Schreie hören, weil sie in der Garage da gefesselt ist und der Killer wie macht so seine Psychospielchen und bedroht sie mit der Waffe und so und kommt ihr immer näher und wie sie da schreit und wimmert und sich windet, da meinten die, dass irgendwann das ganze Team, dass eine ganz seltsame Stimmung am Set war, weil das alle wirklich ernsthaft emotional bedrückend fanden. Ich meine, könnt ihr euch denken, ne? Selbst wenn so eine Szene nur 10, 15 Minuten dauert, aber dann haben die natürlich stundenlang da rumgefilmt, ne? Also die hat sich da wirklich die Seele aus dem Leib geschrien und konnte dann auch irgendwann nicht mehr. Und sie meinten, also gerade die Frauen im Team, die fanden das, also teilweise mussten die auch echt weinen, weil das so wahnsinnig authentisch klang und die fanden es emotional wirklich eine sehr, sehr schwierige Sequenz zu drehen, weil die das halt so krass authentisch rübergebracht hat. Und das habe ich auch wieder gemerkt jetzt beim neuerlichen Gucken. Das hatte ich wirklich vergessen, wie fies und schonungslos und authentisch realistisch diese Folterszenen wirken.
Komplett. Nee, das habe ich tatsächlich auch gehört gehabt, dass die Szene explizit, dass die Cast, wenn man richtig kaputt gemacht hat, und dass sowohl Jared als auch Morassi beide so krass in ihrer Rolle in diesem Moment drin waren, dass sie auch komplett den ganzen Raum drumherum völlig vergessen haben. So, und ich finde, das merkt man so, so sehr in diesem Moment, dass sie da wirklich alles reingesteckt haben und diese beiden Gegenpole halt so rüberzubringen. Also ich glaube, das ist auch so ziemlich die heftigste Szene im Film. Und ich, von dem, was ich gelesen habe, ist es wohl auch die, wo die meisten Leute damals dann aus dem Kino letztendlich rausgegangen sind, als die Schreie angefangen haben und die, ja, das ist dann doch sehr schnell sehr ekelhaft, sexuell, unangenehm, brutal wurde.
Ja, zumal, du hast es gerade schon gesagt, das passiert so schnell. Also, denn unmittelbar vorher sehen wir, wie Liz, das andere Mädel, wie sie, nachdem sie offenbar alle unter Drogen gesetzt wurden und ein ganzer Tag vergangen ist, was irgendwie auch schon krass ist, also die waren da einen ganzen Tag bewusstlos, denn als sie wieder in diesem Schuppen aufwacht, da geht die Sonne schon wieder unter. Das ist so ein kleines Detail, ne? Aber das macht es irgendwie nochmal ein bisschen unheimlicher, dass sie da einen kompletten Tag rumlag. So, naja, und also sie realisiert dann offenbar, dass sie in die Fänge eines Psychopathens geraten sind, probiert sich da irgendwie aus diesem fucking Schuppen zu befreien und weiß überhaupt gar nicht, was los ist. Ist natürlich völlig verängstigt, völlig verstört, ahnt nur, ey, ich muss hier irgendwie weg. Und dann auf einmal setzen unvermittelt aus dieser Garage nebenan, setzen die Schreie von Christy ein. Und das kommt wie so ein Schock. Also auch wenn du als Zuschauer schon weißt, worauf das hinausläuft, aber trotzdem so allein dieser auditive Schock, dass auf einmal diese lauten, spitzen Schreie von dem anderen Mädel dir in die Ohren hämmern. Also ich kann schon nachvollziehen, warum manche Leute gemerkt haben, oh okay, so schlagartig wird das so unangenehm, dass ich weiß, das ist nichts für mich und dann verlasse ich diese Vorführung lieber. Also würden wir natürlich nie machen, ne? Wir sind abgeklärte, harte Hunde.
Psychos.
Aber sind ja nicht alle so wie wir.
Ich habe auch lustigerweise mich in diesem Moment ertappt, wo ich ganz kurz, also das ist ein Moment in einem Film, wo ich meistens dann drüber nachdenke, oh Mann, du Idiot, warum kehrst du jetzt um? Lauf doch einfach weg und hol Hilfe. Dann ist mir aber eingefallen, wo willst du denn hin? Wo willst du in diesem Moment hin? Du kannst ja über diese ewigen Weiten laufen und laufen und laufen, wie du willst. Du wirst ja niemals irgendwie jemanden treffen. Du wirst ja gar keine Hilfe finden können. Deswegen ist der eine Moment, zurückzulaufen und versuchen, deine Freunde zu befreien und dann irgendwie Hilfe zu gemeinsam zu holen, ja wirklich der eine, den du überhaupt verfolgen kannst. So, also das war so ein Moment, wo ich dachte so, okay, das ist jetzt halt auch wirklich der einzige Ausweg, den sie hat, diesem Schrei hinterherzugehen und zu versuchen, da irgendwie mit einzugreifen.
Ja, und dazu kommt irgendwie immer so die ganz schwere Frage, wärst du in dieser Situation? Natürlich ist dein erster Impuls erstmal der Fluchtreflex, du willst dann nur weg, deine eigene Haut retten und dann hörst du aber, wie offenbar dein Kumpel oder deine Freundin jetzt da gerade irgendwie schlimmste Folterung über sich ergehen lassen muss und du hörst die Schreie. Kannst du da wirklich einfach gehen? Also Klar, man rationalisiert das dann vielleicht, ja, okay, aber wenn ich da jetzt auch noch versuche, sie zu retten, so, dann werde ich einfach zum nächsten Opfer. Stattdessen sollte ich doch gucken, ob ich Hilfe hole, ob ich irgendwie Passanten an der Straße ranwinken kann, irgendwie sowas. Also ich glaube, du kannst hier ganz schnell Gründe zurechtlegen. Aber wenn du hörst, wie gerade dein bester Freund, deine beste Freundin gerade gefoltert wird und die Leute schreien da, und da kannst du doch nicht einfach gehen, oder? Also selbst, ich glaube, selbst der größte Feigling, aber du haust doch da nicht ab, du willst sie doch retten, oder?
Ja, ich glaube, das ist halt so ein 50-50-Ding, aber wie gesagt, in diesem Moment ist halt auch einfach die Situation, du kannst, selbst wenn du in der Situation wärst und sagen würdest, du läufst einfach, du kommst ja nicht weg. Also, ob du da am Ende dann in der ewigen Pampa da verreckst, weil du kein Wasser, kein Essen, sonst irgendwas hast, oder dann halt dich in Anführungszeichen in den Kampf stürzt in diesem Moment, ist das wahrscheinlich so der eine Ausweg, der zumindest noch eine relativ geringe Chance hat, dass du da gut durchkommst. Und vor allem, ich habe mich ertappt jetzt beim erneuten Gucken, dass ich dann wirklich gedacht habe, oh ja, das, ich mag das. Der Charakter, wenn der Charakter in einem Horrorfilm auch mal eine schlaue Entscheidung trifft, ja, und wirklich auch diesen Gegenspieler nicht ewig lange auf sie zulaufen lässt, sondern einfach fucking abdrückt, da war ich ganz kurz so, yes, there you go. Danach kommt aber dann direkt eine Szene, wo ich dachte, ich hätte am liebsten meinen Fernseher angeschrien, als ich es nochmal gesehen habe, weil ich es komplett vergessen habe. Mick Taylor liegt auf dem Boden, ist angeschossen. Sie hat ihn irgendwie am Hals, am Ohr geschliffen oder sowas, und der kippt um durch den einen Schlag. Und was macht sie? Sie kann nicht mehr schießen, weil die Waffe leer ist oder hakt oder was auch immer. Sie nimmt die Rückseite von der Rifle, und ganz ehrlich, in diesem Moment würde ich, das denke ich ganz oft bei Horrorfilmen, wenn der Gegenspieler auf dem Boden liegt, ich würde doch versuchen, seinen scheiß Kopf einzutrümmern, dass der Typ überhaupt nicht mehr aufsteht. Ich würde doch mit der Rückseite einfach so oft, wie es geht, auf den Hinterkopf einschlagen, bis der einfach nicht mehr laufen kann. So, und ganz kurz dachte ich so, oh geil, und jetzt holt sie auch noch aus, weil der Klassiker wäre ja angeschossen, Gegner liegt auf dem Boden, geht zur Freundin, versucht sie zu befreien, in der Zeit steht er hinter ihr auf und greift sie an. Das wäre der 0815-Move gewesen. So.
Ja.
Aber sie nimmt ja wirklich die Waffe und schlägt auf ihn ein, und dann dachte ich ganz kurz so, yes, there you go. Aber sie haut ihm 2-3 Mal auf dem Rücken. Also da kannst du doch genauso gut mit der Faust einfach raufschlagen. Was macht denn das? Das bringt überhaupt nichts. Also das dachte ich ganz kurz so, da hättest du auch ein Kissen einfach ganz doll auf ihn raufhauen können. Wie dumm, was ein dummer Move. Da war ich ganz kurz so, Mädel, Mann, warum?
Und soll ich dir was sagen? Soll ich dir erklären, warum das im Film so ist? Ja. Pass auf. Saudummer Grund. Die hatten einfach kein Geld für so eine weiche Schaumstoff-Replika-Gun. Deswegen konnte sie damit nur ganz leicht auf seinen Rücken einhauen und nicht auf seinen Kopf. Das war der einzige Grund, warum sie das so inszeniert haben. Haben die im Audiokommentar auch gesagt.
Ja, okay, aber das hättest du ja auch mit einer angeschnittenen Kamera lösen können, weißt du, dass du das
infizierst. Ja, genau.
Und vor allem, ich verstehe es halt auch, wenn du es machen würdest, dann wäre halt der Film zu Ende. So, dann wäre das Ding halt durch
den Fernseher
weggekommen. Aber trotzdem, in diesem Moment denke ich mir so, das wirkt so untypisch dann auf einmal wieder.
Ja.
Warum?
Ja, ich hatte da auch so viel, mir ging es ähnlich wie dir. Erstmal fand ich diese Aktion von Liz, also ich fand cool, dass sie da geblieben ist, um ihre Freundin zu retten. Ich fand die Aktion cool, dass sie das Auto anzündet, um ihn rauszulocken. So ein bisschen videospielmäßig. So, ja, weißt du, als hättest du in so einem Stealth-Game irgendwo einen Stein hingeworfen und du weißt, dass die Wache dann dahin läuft und du kannst dann schön reinsneaken. Und auch so dieser kleine inszenatorische Kniff, dass man sie dann im Hintergrund einfach so in die Garage huschen sieht. So, also ihr Plan ist aufgegangen. Das fand ich, dachte ich, ey Mädel, cool. So, die ist echt clever, die ist smart. Natürlich hat die Angst, aber die probiert irgendwie so den Typen zu überlisten, der ihn natürlich körperlich so grotesk überlegen ist. Alles klar. Dass sie ihn dann mit der Waffe bedroht, also ihn quasi mit seinen eigenen Waffen stellt und dann auch wirklich auf ihn schießt, ihn zwar nicht killt, weil, ne, wie gesagt, dann wäre der Film vorbei, aber zumindest echt ernsthaft am Hals erwischt und dann wird er auch ohnmächtig und so. Fand ich alles cool. Und ähnlich wie bei dir, wo sie dann irgendwie so ganz zaghaft 2-3 Mal so ein bisschen auf ihn einkloppt, da hat mich der Film so krass für ein paar Minuten verloren, dass ich fast ein bisschen sauer war. Weil ich dann dachte, okay, so viele Sachen. Selbst wenn ich glaube, ich habe keine Pistolenkugel mehr drin oder die Waffe hakt oder so. Ich würde die trotzdem mitnehmen. Ich würde die nie im Leben einfach neben ihm so liegen lassen. So, okay, vielleicht ist die Waffe verhakt. Ja, aber im schlimmsten Fall steht er auf. findet seine eigene Waffe neben sich liegen, weil ich die ihm quasi da neben den Körper gelegt habe. Ey, und dann fummelt er 2 Sekunden dran rum, weil er ein Waffenexperte ist, und schon läuft die wieder. Und dann lädt er sie nach und dann kann er mich damit jagen. Also ich hätte die auf jeden Fall mitgenommen. Einfach nur wie für ein besseres Gefühl. Und wenn, also ähnlich wie du, dachte ich auch, die Tatsache, dass die Schauspielerin nicht auf seinen Kopf einschlagen konnte, okay, aber das hätte man filmisch irgendwie anders lösen müssen.
Ja, das ist eine komische Ausrede im Nachhinein.
Es ist super weird. Dann hätte ich es, glaube ich, lieber so inszeniert, dass auf einmal dann doch ihre Panik bei ihr reinkickt und sobald der Typ bewusstlos am Boden liegt, nimmt sie einfach ihre Freundin, reißt sie mit ins Auto, guckt nicht nach hinten, guckt nicht nach links und rechts, einfach nur ins Auto und probiert abzuballern und macht sich gar keine Gedanken über, ich muss den Killer vielleicht doch noch so richtig ins Koma prügeln, das reicht. Der liegt da erstmal und lass uns einfach abhauen, lass uns die Gunst der Stunde nutzen. Irgendwie hätte ich das so gedreht, aber also das ist eine Szene, da weiß ich nicht, warum die so im fertigen Film gelassen wurde. Die hätte ich echt anders gemacht.
Ja, die reißt dann halt irgendwie komplett aus der Szenerie raus in dem Moment.
Ja, das ist so schade, weil bis dahin alles so stark ist. Und wenn wir schon über Stärken des Films reden, dann müssen wir, glaube ich, auch noch über den absoluten Star reden. Und das ist eben der Killer Mick Taylor. Wie würdest du den beschreiben? Das ist ja kein... Also ist kein 0815 Psychopath von der Stange. Ich finde ihn ja schon einigermaßen speziell. Wie, wenn ich den Film nicht gesehen hätte, wie würdest du mir den Killer in diesem Film beschreiben?
Ja, es ist halt nicht irgendwie ein, wie du schon sagst, 0815, das ist jetzt kein Jason oder sowas. Das ist kein übernatürliches Wesen oder sowas. Ich glaube, was ihn wirklich so unheimlich macht, ist, dass er diesen Switch so schnell umlegen kann zwischen sympathisch und nahbarem Typen, mit dem man sich auch gut unterhalten, mit dem man Spaß haben kann, so an so einem Lagerfeuer, und der aber in sich irgendwie eine perverse, abtrünnige, böse Seite hat, die er wirklich innerhalb von einem Wimperschlag rauslassen kann. Und dass er sich so unfassbar aufgeilt an dem Leid von anderen. Also er ist ja wirklich, er ist ja die Personifizierung des Bösen so in dem Moment. Also er, alles an ihm ist einfach scheiße. Er ist übelster, ich weiß nicht, ob das im ersten Teil schon drüber kommt, aber er ist halt ein übelster Homophob, Sexist, er ist ein Vergewaltiger, er ist ein Massenmörder, liebt es, Menschen zu jagen, er hasst es, in Spielen zu verlieren, also er ist ein richtig schlechter Verlierer und überträgt es dann halt auch in seine Jagden so, also er ist halt in jeder Hinsicht einfach böse, aber trotzdem halt, also man guckt ihn nicht an und denkt sich im ersten Moment so, ja, vor dem sollte ich mich jetzt in Acht nehmen.
Ja, also ich finde...
Auf einer sehr verqueren Weise.
Genau, ja, genau. Ich würde auch sagen, der ist schon sehr schrullig. Ja. Also man merkt irgendwie, dass das irgendwie, der ist vielleicht... Macht das was mit einem, wenn man seit, weiß nicht, 40, 50 Jahren im australischen Outback alleine lebt. Also irgendwie, der ist schon ein bisschen verschroben, der Typ. Aber trotzdem total unterhaltsam. So ein bisschen... so ruppig, hat so einen, ich sag mal so, sehr, sehr konservativen Humor, also weil du gesagt hast, er ist so homophob, er macht ja auch einmal diese Andeutung hier, was sagt er, Queensland ist hier Schwuchtelhauptstadt von Australien oder so, ich weiß nicht, welche Stadt es war, aber irgendwie in so einem Nebensatz, also das, man merkt irgendwie auch schon diese Facette in ihm, und ich finde, man merkt, dass da, der ist wie so ein Typ, weiß nicht, das ist, glaube ich, so eine Art Typ, die hat gefühlt jeder ein paar Mal in seinem Leben kennengelernt. So manchmal hat man sowas im Freundeskreis oder auf einer Party oder manchmal auch in der eigenen Familie. Es gibt diesen einen, es sind fast immer Männer. Also ich verbinde so diese Charakterzüge tatsächlich auch sofort mit einem Mann. Immer diese lauten, immer sehr, sehr, also politisch unkorrekten Sprücheklopfer, denen es egal ist, ob die jetzt Leute vor den Kopf stoßen, gerade wenn die so ein, zwei Bierchen getrunken haben, dann reißen die wirklich sehr unkorrekte Witze und achten jetzt überhaupt gar nicht drauf, ob das irgendwie so zur Stimmung passt. Und das sind so Leute, die sind schon unterhaltsam, aber da kann so ein Abend dann auch sehr schnell kippen. So, weißt du, was ich meine? Kennst du solche Leute? Und komplett. Für mich ist der Killer hier so einer, nur natürlich wie ins Extreme und im Kontext eines Horrorfilms so inszeniert, wie er natürlich schon also ein bisschen überlebensgroß gegenüber echten Leuten ist. Aber daran hat er mich so erinnert. Und deswegen muss ich zugeben, finde ich den auch wirklich unterhaltsam. Also ich höre dem echt gerne zu und ich gucke ihm gerne zu. Das ist so ein Typ, das dachte ich beim Gucken wieder, ey, ich würde mir auch einfach ein Comedy-Programm von dem angucken. Wenn er einfach 1,5 Stunden über sein Leben in Australien erzählt, ich glaube, ich hätte wahnsinnig Spaß.
Ja, es ist einfach, das ist so ein Beispielcharakter, so man liebt es, den zu hassen. aber dann liebt man den dann doch eher, weil er so völlig drüber ist. Also man kann ja in keinster Weise überhaupt irgendwas vertreten, was der Typ da von sich gibt und was er tut. Aber irgendwie macht er das so comichaft und so drüber alles. Und er ist ja schon so eine richtige Karikatur und Überzeichnung, dass man das halt nicht so auf dieser Ebene unbedingt ernst nehmen kann. Ich weiß, das werden wahrscheinlich auch unfassbar viele Leute gemacht haben. Und wie du schon meintest, er hat auch zumindest zu der Zeit einige Wellen geschlagen. Aber ich finde den halt echt unterhaltsam, auch einfach als Killer. Und ich finde, der hat direkt irgendwie so eine Präsenz. Also er zählt auf jeden Fall, Mick Taylor zählt auf jeden Fall für mich zu einem der einprägsamsten Killer in Horrorfilmen.
Ja, ey, also Präsenz hat er auf jeden Fall. Und das Wort, was mir gerade nicht eingefallen ist, ich finde, der strahlt so eine krasse Dominanz aus.
Ja.
Also das passt natürlich auch zur Figur, ist ja logisch. Und auch da, die Mitglieder des Teams haben gesagt, dass der Typ natürlich in Wahrheit super nett ist. Also wirklich ein richtiger Gentleman, ist so eine ganz liebe Seele und yeah, so. Und der musste sich auch sehr intensiv auf seine Rolle als Killer vorbereiten. Also sie meinten, der ist dann wirklich so 2 oder 3 Wochen ist er dann durchs Outback da getrampt, hat auch nicht geduscht, um sich so ein bisschen in die Verfassung von seiner Figur rein zu versetzen und so. Der Typ würde kein Regenwasser für Duschen verschwenden. Der braucht das zum Trinken, wenn er da draußen ist und so. Also der hat das, glaube ich, sehr, sehr ernst genommen, der Schauspieler. Ist aber natürlich völlig anders
es ist auch, als seine Rolle. Ich glaube, John Jarrett ist auch jetzt nicht unbedingt international groß bekannt gewesen. Der ist halt in vielen australischen Sachen, glaube ich, hat er Rollen gespielt und auch immer nur so, irgendjemand hat das mal beschrieben als Hör mal, wer da hämmert Rollen, weißt du? So ein bisschen.
Ja,
so ein troll doof und irgendwie auch voll lieber Typ und so. Und das waren halt immer so seine Standardrollen. Und das war etwas, was komplett aus dem Muster gebrochen ist, wo der Regisseur gesagt hat, ich habe ihn mir angeguckt und dachte so, irgendwie habe ich das Gefühl, der könnte auch eine komplett andere Seite darstellen und das wollte ich rauskitzeln. So, und das hat er halt auch komplett geschafft und das hat auch super funktioniert.
Siehst du, deswegen war ich, Achtung, jetzt ganz kleine Tangente, wir reden jetzt mal 30 Sekunden über einen völlig anderen Film. Deswegen hat bei mir unter anderem Green Room,
ich wusste, den du ja sehr magst. Sagst.
Ja.
Ich musste auch dran denken, aber
das fand ich so schade, weil ich da den Ansatz, da sehe ich gewisse Parallelen. Also Patrick Stewart als so einen fiesen Obernazi zu casten, finde ich erstmal eine geile Idee, weil das so völlig gegen den Strich ist. Aber genau diese Präsenz und diese Dominanz und dieses Hintergründige und Durchtriebene, was ich in Wolf Creek beim Killer sehe, das habe ich dann irgendwie in dem Fall vermisst. Also deswegen, so ja. Manchmal kann das einen ganz großen Überraschungseffekt geben, aber manchmal ist es dann eher enttäuschend, wenn die Leute doch nicht das rausholen, was die Rolle eigentlich erfordert.
Ich hab letztens erst nachgeholt, Becky von 2020 mit Kevin James als diesen Nazi-Anführer.
Mit dem King of Queens.
Genau. Kevin James als irgendwie so ein Typ, der auch ein fettes Hakenkreuz auf der Stirn hat, auf dem Hinterkopf und da mit seinen Nazi-Kollegen irgendwie Leute umbringt und so ein Mädel kämpft gegen ihn. Hat er auch mittlerweile einen zweiten Teil, glaube ich, sogar einen dritten bekommen. Ey, ich habe ihm das null abgekauft und dieser ganze Film hat für mich darunter gelitten, dass ich Kevin James einfach nicht ernst nehmen konnte in diesem Film. Also wirklich überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, dann noch ein krasseres Gegenteil, also noch ein krasserer Gegenpol, weil ja, ich stimme zu, Patrick Stewart, da haben auch viele Leute damals dann richtig krass was erwartet, weil das dann eine sehr untypische Rolle war. Letztendlich ist ja kein Geheimnis, ich mag den Film unfassbar gerne. Klar, es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, das war die beste Entscheidung überhaupt und Patrick Stewart hat den Film getragen, überhaupt nicht, das waren andere Charaktere, aber da fand ich es zumindest nicht so schlimm, wie jetzt beispielsweise Kevin James in so einem Becky. Und Wolf Creek ist halt das Beispiel, das Premium-Beispiel, wie es wirklich funktionieren kann, auch wenn so ein scheinbar netter Dude auch so einen komplett abgefuckten Charakter spielen kann.
Ja, also Becky habe ich damals auch gesehen und also mich hat Kevin James auch nicht überzeugt. Ich fand den irgendwie selbst oder gerade für die Rolle, die er gespielt hat, nämlich als so ein mordenden Nazi, der über Leichen geht, um an sein Ziel zu kommen, ich fand den irgendwie zu nett. Ich weiß auch nicht. Also der war mir, vielleicht werde ich auch einfach das Bild von Doug Heffernan nicht los. Lustigerweise habe ich am Wochenende, als ich faul hier so rumgepimmelt und auf das Fußballspiel gewartet habe, habe ich nochmal bei Amazon Prime ein paar Folgen King of Queens geguckt. Ey, das ist für mich sowas von Soul Food, das geht immer. Wirklich, ich krieg immer, King of Queens geht einfach immer. Egal, ganz kleine Tangente. Also auf jeden Fall, manchmal haut so ein Stuntcasting hin und manchmal eben auch nicht, aber im Falle von Wolf Creek hat es auf jeden Fall hingehauen. Und diese krasse, einschüchternde Dominanz, die Mick Taylor hat, das merkt man auch voll an den anderen Figuren und im speziell an der Figur des Ben. Weil bis dahin Also auch hier, ich finde den auch unterhaltsam, aber der hat schon sowas leicht, so Jog-mäßiges. Also er findet sich, glaube ich, schon, ja, schon ganz geil und sieht sich so als Surfer-Dude und ist reist da mit zwei Mädels und ein rausgeschnittener Subplot zeigt auch, dass er mit Christy irgendwie zumindest mal eine Nacht verbracht hat und küsst dann aber eine andere und so. Also er ist schon so ein bisschen so ein Gockel. Er findet sich schon ganz geil in seiner Rolle. Und lässt das auch überdeutlich raushängen. Und sobald Mick Taylor auftaucht, wird er wie so ein kleiner Junge. Der wird auf einmal ganz mundfaul, der sagt kaum noch was, der guckt nur noch auf den Boden.
Ja.
Und man merkt, dass der sofort diese Alpha-Position, die er bis gerade hatte, hat er sofort abgegeben an den anderen, weil er gegen diese Dominanz einfach nicht ankommt. Und das fand ich auch eine ziemlich interessante Beobachtung, weil ich auch da... Ich weiß nicht, wie viel in diesen Szenen jetzt wirklich geskriptet war oder ob die, also was die improvisiert hatten. Die hatten natürlich so Outlines, in welche Richtung die einzelnen Szenen gehen sollten. Die konnten da jetzt nicht irgendwie machen, was sie wollten. Aber ob jetzt jeder einzelne Satz wirklich geschrieben war oder manchmal improvisiert, ich glaube, das war wahrscheinlich so eine Mischform. Aber diese ganz spezielle Dynamik, speziell zwischen den männlichen Figuren, fand ich auch total authentisch und überzeugend. Also ich glaube, der Darsteller des Ben musste da nicht so viel spielen, um sich so unterzuordnen.
Definitiv glaube ich auch nicht. Ich finde es aber auch interessant, dass der Film das schon vorher, so 20 Minuten vorher etabliert, dass Ben immer so den harten Typen nach außen gibt, aber dann auch in der Bar merkt dann ganz, ganz schnell so, oh, das ist mir gerade doch ein bisschen zu ungeheuer. Ich möchte jetzt gerade von meinen Freundinnen hier den großen Macker machen, möchte die beschützen, aber gleichzeitig habe ich auch gerade irgendwie Angst vor diesen Typen. Und dann verzieht er sich ja auch aus der Bar. Und sobald sie aus der Bar raus sind, hat er wieder seine großen Töne, die er spuckt, ne? Also ja, das ist schon ganz cool, dass sie das vorher schon mal so ein bisschen anreißen zumindest.
Ja, das stimmt. Aber ich meine, also in dem Kontext ist es, glaube ich, auch die richtige Entscheidung gewesen, weil der Typ, der ihn so blöd von der Seite anfuckt in dieser Bar, der ist irgendwie auch im Kopf größer als er. Und das ist wohl auch ein ehemaliger Wrestler gewesen. Ich weiß nicht, ob der in Australien bekannt ist. Auch hier haben sie gesagt, wirklich die Seele von einem Mann, ein super lieber Gentleman, so der ist, also auch hier wieder völlig anders. Aber also auch der wirkte schon sehr, sehr beeindruckend und sehr dominant. Und da hätte ich mir auch überlegt, ob ich jetzt, um meine beiden Mädels da irgendwie nochmal zu beeindrucken, ob ich da jetzt riskiere, krankenhausreif geschlagen zu werden oder ob ich quasi den größeren Mann spiele und mich dann aber erst im Auto drüber aufrege. Hey, was für ein Arschloch, so, ja, ja. Aber das sage ich auch erst, wenn er mich nicht mehr hört. Ja. Also, das stimmt. Also, ich habe ja am Anfang gesagt, so, ich finde die Figurenzeichnung nicht so übermäßig stark und muss sie vielleicht für so einen Film auch gar nicht sein. Aber es gibt ja dann doch schon ein bisschen was, mit dem man arbeiten kann. Also so ganz so ganz leer und nichtssagend sind die Figuren ja dann doch nicht.
Nö.
Also ich möchte auf jeden Fall auch noch mal über die eigentliche Gewalt in diesem Film reden, weil weiß ich nicht, ob du mir zustimmen würdest, aber ich würde sagen, so rein, was die gezeigte Gewalt angeht und ob sie explizit ist, da finde ich Wolf Creek gar nicht mal so krass schlimm. Also ich glaube, da gibt es eine Menge Filme, die zeigen mehr, die wirken dann aber nicht so dreckig und düster, ja, wie Wolf Creek. Und woran mag das liegen?
Ich sehe das komplett genauso. Ich glaube, ein großer Faktor von diesem Film ist implizierte Gewalt. Also das, was der Kopf letztendlich damit macht, weil es ist sehr viel impliziert, was er mit seinen Opfern macht. Er redet ja auch viel darüber, dass er jetzt mit den vergangenen Opfern teilweise Monate verbracht hat. Und er sagt ja auch mal wieder so von wegen, so, wir werden ein paar schöne Monate zusammen haben oder Wochen haben. Und das ist alles mit so einer ekelhaften sexuellen Spannung, die da mitspielt, dass ich das irgendwie viel schlimmer finde. Also im Prinzip die seelische Tortur, die Hauptcharaktere da durchmachen, ist, glaube ich, viel, viel krasser als letztendlich das, was wirklich gewalttechnisch onscreen gezeigt wird. Weil das meiste, ich glaube, da gibt es auch zwei verschiedene Versionen. Also es gibt eine Uncut und eine, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland tatsächlich geschnitten ist teilweise. Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber gerade mit diesem Rückenmark durchtrennen und was auch immer, das klingt ja schon mal unfassbar unangenehm und richtig ekelhaft. Aber explizit gezeigt wird da jetzt ja auch nichts. So, es ist ja mehr das, was man kopftechnisch dann am Ende draus macht, oder?
Ja, also das ist, glaube ich, wahrscheinlich die berühmteste Szene des gesamten Films hier, die Head-on-a-Stick-Szene. Ja. Und das ist natürlich irgendwie, also ganz klischeehaft, aber das war auch die Szene, an die ich mich immer sofort erinnert habe. Wenn jemand Wolf Creek sagt, dann denke ich erstmal sofort an, na okay, ich denke an zwei Sachen. Sehr, sehr schöne Bilder von Australien und Head-on-a-Stick. Und das stimmt, man sieht eigentlich ja nicht so wahnsinnig viel. Also vielleicht wüsste man gar nicht ganz genau exakt, was da passiert. Also, dass irgendjemand ein Messer irgendwie in den Rücken gerammt bekommt, na gut, also das gehört ja quasi eigentlich zum Klischee eines Horrorfilms. Das ist ja gefühlt schon 300.000 Mal passiert. Aber dadurch, dass er uns vorher erklärt, was er gleich machen wird, und er sagt ja, das ist so ein alter Trick aus Vietnam, was haben die GIs damals gemacht, wenn sie nicht wollten, dass ihre Gefangenen fliehen? Sie haben ihn das Rückenmark durchtrennt und konnten die Leute aber dann immer noch verhören, weil die einfach nur gelähmt waren, aber noch ansprechbar und so. Und dann kommt es ja tatsächlich auch zu dieser Tat. Und auch wenn wir jetzt nicht explizit 10 Minuten lange Nahaufnahme sehen, wie das Messer in einen Rückenmark eindringt, aber wir wissen ja dadurch, dass er uns gesagt hat, was er jetzt gerade macht und natürlich vom ziemlich geilen Sounddesign auch noch untermalt, also ist es tatsächlich eine Szene, die beweist dann wirklich mal, dass manchmal der Kopf wahnsinnig viel Arbeit macht. Also manchmal muss ich sagen, denke ich mir, ja, ich weiß, der Kopf macht ganz viel und in unserer Fantasie ist immer alles am schlimmsten. Ich denke mir trotzdem, nee, ihr Penner, ich will das jetzt aber sehen. Ich zahl doch nicht Geld für einen Film, damit mein Kopf selber arbeiten muss. Das ist hier, macht ihr mal die Arbeit. Zeigt mir doch, ihr Arschlöcher, weshalb ich mir diesen Film hier ausgesucht habe. Aber in dem speziellen Fall, also ich weiß nicht, ob es den Film drastisch substanziell aufgewertet hätte, wenn wir die Gewalt noch expliziter und noch drastischer gesehen hätten. Also manche Sachen.
Nee, glaube ich nicht.
Manche Sachen, die reichen tatsächlich dann wirklich schon in der Andeutung. Also zum Beispiel, um nochmal zur Szene zurückzugehen, als Christy da an diesem Poller in seiner Garage gefesselt ist. Und er nähert sich ihr und beißt ihr dann auf einmal so in den Nacken. Und auch hier, wir sehen es nicht. Aber wir checken, was da gerade passiert. Und das war auch so eine Sache, da wusste die Darstellerin nicht, was er machen würde. Also er hat ihr vorher gesagt, ey, vertrau mir, spiel einfach so mit. Aber ohne sie ins Bild zu setzen, was er genau da machen würde. Und dieser Biss, also er hat sie natürlich nicht wirklich gebissen, aber sie hat schon gecheckt, was das jetzt irgendwie im Film darstellen soll. Und dieser Biss kam für sie wirklich überraschend. Das war nicht geprobt, nicht geplant, das war seine Idee. Und da dachte ich mir auch, das ist nur so ein kleines Detail, ne, aber dass er ihr einfach so ohne Motivation so irgendwie in den Hals, so in den Nacken beißt und dann aber auch wieder ablässt von ihr, das ist so, es ist so random und es ist so weird und es ist so unberechenbar. Ja, und deswegen finde ich, also auch ich als Splatter-Fan und Gorehound, mir kann ja sowas selten extrem genug sein, ne? Aber es muss irgendwie auch zum Film passen. Und bei Wolf Creek hat das, was man gesehen hat, hat, glaube ich, ziemlich ausgereicht. Ich meine, wir sehen, wie Lister die Finger abgesäbelt werden. So, das ist schon, ist auch schon so eine Szene, dachte ich, ach ja, stimmt, habe ich völlig vergessen. Klar, die kriegt ja die Finger vorher noch abgeschnitten, bevor sie paralysiert wird. Also ja. es ist schon hart.
Und man weiß halt, dass er ein übelster Sadist ist, wie gesagt, Vergewaltiger. Und ich finde die Vorstellung einfach, dass er seine Opfer monatelang am Leben erhält und was auch immer er für unvorstellbare Taten da mit den Frauen macht, das ist einfach eine Vorstellung, die schlimm genug ist. Seine Opfer haben ja schon wochenlang einen Trip durch die Hölle im Prinzip. So, und in diesem Moment dann, wo dann Lister dann am Boden liegt und sich auch nicht mehr bewegen kann, da will man sich schon gar nicht vorstellen, was alles noch in diesem Charakter passieren kann und wird. So. Ich habe tatsächlich ja in dem Moment auch mich ertappt zum Ende hin, wo ich gedacht habe, so, sag mal, die haben jetzt irgendwie Ben gar nicht mehr gezeigt, ne? Der ist ja bis zum Ende komplett verschwunden. Also der wird ja gar nicht mehr, oder wird der in irgendeiner Szene außer dem Ende nochmal gezeigt? Nee, ne?
Ja, der wird einmal ganz kurz zwischendurch sehen, wie er da hier rangenagelt ist an den Bretterverschlag oder an das Kreuz oder was
das. Okay, das wusste ich schon gar nicht mehr, dass das zwischendurch gezeigt wurde, weil ich weiß nur noch, dass ich mich jetzt beim Rewatch, habe ich das gesehen, dass das ja diese Jagd dann im Prinzip noch am Ende stattfindet, wo dann
genau.
Hier, ich vergesse mal ihren Namen. Nicht Liz, sondern
Christy.
Christy, genau, wo Christy dann noch niedergejagt wird von ihm. Und danach sieht man ja, wie Ben sich im Prinzip in der Zeit befreit und als einziger Überlebender dann da am Ende rauskommt. Aber so bis dahin ist der eigentlich dann nur noch eine Randnotiz, weil es ja auch zumindest über die Reihe bekannt wird, dass Mick Taylor hauptsächlich sich auch eher an Frauen austobt. So, dass die Männer dann einfach nur Beiwerk sind. Die sind halt einfach dabei. So, mit dem musst du dann halt irgendwie noch klarkommen. Aber diese ganze Foltergeschichte und sowas, das lässt er tatsächlich nur an Frauen aus. Normalerweise.
Also der Regisseur Greg McLean, der hat genau zu dieser Problematik, dass man so lange von Ben nicht sieht. Darüber hat er auch gesprochen und das war tatsächlich natürlich eine bewusste Entscheidung, Ben zwischendurch nochmal ganz kurz zu zeigen. Nicht nur, damit wir als Zuschauer nicht vergessen, dass es ihn ja auch noch gibt, sondern weil er meinte, dass ein paar Leute da schon dachten, dass Ben da vielleicht mit drin hängt. Also, dass er ein Komplize von ihm ist, weil es so selten, ja, weil manche Leute fanden es so seltsam, dass von ihm auf einmal überhaupt gar nichts mehr zu sehen war. Also, als wäre er ein Lockvogel gewesen, der die Mädels in die Fänge des Killers getrieben hat und dann aber aus der Story verschwindet. Und deswegen hat er sich im Schnitt dann dazu entschlossen, uns noch mal kurz zu zeigen, also A, es gibt Ben noch und B, er ist genauso ein Opfer wie die Mädels.
Okay, also, aber ich weiß nicht, ob die Lagerfeuerszene dann damals anders gewirkt hat. Aber ich finde, man denkt in keinem einzigen Moment, dass die beiden sich jetzt irgendwie kennen.
Nee, also ich hätte das auch nicht gedacht. Aber ich meine, ey, das kennen wir doch alle. Und das ist doch auch so eine Sache, wie mir geht das auch tierisch auf den Sack, wenn wie einer der Twists in so einem Film ist, so eine der vermeintlich positiven Protagonisten, Hauptfiguren, hatte in Wahrheit aber eine andere Agenda und hat ein Doppelspiel gespielt und so. Und wenn du den Film dann nochmal guckst, dann merkst du, dass ganz viele von den Taten gar keinen Sinn machen, weil die auch wenn die unbeobachtet sind, dass sie sich dann irgendwie so verhalten, also das passt irgendwie gar nicht zu dem, was wir dann später dazu erfahren. Deswegen, ja, also mit diesen schlechten Erfahrungen von ganz vielen Filmen kann ich schon nachvollziehen, wie man auf die Idee kommen kann, auch die Lagerfeuerszene, dass das einfach nur von ihm alles gespielt war und eigentlich steckt er mit dem Killer unter einer Decke. Also deswegen, mir ist es jetzt beim Gucken auch wieder aufgefallen, dass es ist eine, ich sag mal, eine gewagte Entscheidung, so lange nicht Ben zu zeigen und sich nur auf die Mädels und auf ihren Überlebenskampf zu konzentrieren und dann am Ende aber den Fokus wieder nur auf Ben zu legen, der die ganze Geschichte beendet. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, für mich funktioniert's. Für mich macht das auch diesen etwas groben und ungeschliffenen und rauen Charme von diesem Film aus. Oder der ist nicht glatt poliert, der ist nicht ganz rund. So Pacing, weiß ich auch nicht, ob da alles so perfekt ist. Und diese Ben-Entscheidung, irgendwie, also für mich macht die den Film eher noch so ein bisschen charmanter, weil ich das auch so seltsam und so ungewohnt finde. Aber ich mag das.
Ja, ich glaube auch, der Fakt, dass Ben am Ende wegkommt und dass aber die Leichen von seinen Freunden niemals gefunden werden, dass dieser Fall niemals aufgeklärt wird und das nochmal am Ende so in so einer dokumentarmäßigen Textnachricht gezeigt wird, das finde ich als Endnote viel unheimlicher und krasser, als wenn alle drei einfach draufgegangen wären. Also das hat irgendwie noch einen viel, viel düstereren Schlag ins Gesicht am Ende.
Ja, das stimmt. Ey, und deswegen, auch am Anfang des Films sieht man ja diese Texteinblendung hier, was steht da, 30.000 Australier im Jahr werden als vermisst gemeldet und 90% davon findet man innerhalb des ersten Monats wieder.
Ja.
Und dann der letzte Satz ist aber manche irgendwie tauchen auch nie wieder auf.
10% tauchen nie wieder auf, ja.
10% tauchen nie wieder auf. Und jedes Mal, wenn ich sowas lese oder höre in so einem Film, mir läuft es irgendwie kalt den Rücken runter. Ich finde die Vorstellung, dass von jetzt auf gleich ein Mensch einfach spurlos verschwindet, das finde ich mit das Unheimlichste, was ich mir denken kann. Also klar, nach einer gewissen Zeit malst du dir die schlimmsten Sachen aus und ich, also wahrscheinlich nach so und so vielen ins Land gelaufenen Monaten oder sogar Jahren gibst du wahrscheinlich die Hoffnung auf, dass diese Person noch lebend gefunden wird. Aber wahrscheinlich so ein bisschen hoffst du ja doch irgendwie immer noch. Und dann diese Fragen, die du dir stellen musst, was ist wirklich passiert? Warum, wenn die noch leben? Wie, in welcher Situation müssen die gerade sein, dass sie sich nicht mehr melden oder melden können? Das ist so weird, dass Leute einfach von jetzt auf gleich verschwinden und die werden nie wieder gesehen. Also das finde ich eine wahnsinnig unheimliche Vorstellung. Und das hat bei mir auch schon wieder funktioniert. Da dachte ich gleich so, boah, das ist eklig, einfach eklig.
Ja. Nee, das durch diese Klammer, wirklich, die ja dadurch geschaffen wird mit der Anfangstafel und dann dem Ende, das funktioniert dann letztendlich zum Finale richtig, richtig gut, finde ich. Also das ist irgendwie, das lässt dann mit einem mulmigen Gefühl aus dem Film einfach rausgehen. Und ganz am Anfang, da haben wir auch nicht drüber gesprochen, da gibt's ja diese allbekannte Tafel von wegen, das basiert auf wahren Begebenheiten. Das ist jetzt nur so semi-richtig. Also der Regisseur hatte wohl irgendwie 1900, ich glaube es war 97 oder sowas, hatte er schon an dem Skript geschrieben. Und ich bin der Meinung, zu dem damaligen Status war er selbst noch nicht so ganz zufrieden damit. Und es hat sich wie ein 0815 genau. Slasher gelesen. Und dann hat er sich aber später durch wahre Morde in den Outbacks so ein bisschen inspirieren lassen. Unter anderem von, ich hatte den Namen eben noch, warte ganz kurz, Ivan Milat und Bradley John Murdoch.
Ja.
Die beide, wurde so als die Backpack-Kills irgendwie bekannt. Und viele Punkte davon wurden im Prinzip dann zu dieser Figur vereint, die dann letztendlich Mick Taylor ist. Also zum Beispiel, dass die Opfer von Millet tatsächlich auch alle junge Backpacker waren, dass es meistens Frauen waren oder hauptsächlich, und dass die auch diese Puncture Wounds hinten in dem Rücken hatten, dass sie sich nicht bewegen konnten und sowas. So richtig kranke Scheiße. Und von dem hat er sich halt dann letztendlich inspirieren lassen und aus verschiedenen Überlieferungen quasi diesen Charakter am Ende zusammen gefrankensteint. So.
Ey, und ich meine, also das ist, ja, weiß ich auch nicht. Ich horch gerade in mich rein. Ist das okay? Ist das moralisch vertretbar? Es ist ja so gesehen nur in Anführungszeichen eine Inspiration gewesen. Aber ich kann mir, weiß ich nicht, wenn ich Familienangehöriger von einem der Opfer damals wäre und ich sehe so einen Film wie Wolf Creek, der ja offensichtlich sich von diesen schrecklichen echten Taten hat inspirieren lassen, dann, ich kann schon nachvollziehen, warum man, also das kann sich nicht gut anfühlen zu wissen, dass so ein Film jetzt gerade im Kino läuft und dann noch damit zu bewerben, basiert auf echten Begebenheiten und Ereignissen und so. Also
das ist aber die
das ist vielleicht so eine moralische Grauzone. Da kann ich bin jetzt irgendwie auch nicht so zart beseitet und wie Kunst darf prinzipiell erstmal irgendwie alles bei mir und kann auch wirklich echt mal Leuten so richtig ans Bein pissen, muss sie auch manchmal. Aber da kann ich schon nachvollziehen, warum man das aus moralischen Gründen einfach nicht okay findet, sich so offensichtlich am echten Leben zu orientieren, statt nicht eine komplett eigene Killerfigur mit einer eigenen MO zu schaffen. Also ja, da bin ich irgendwo in der Mitte, glaube ich.
Das ist dieser moralische Streit mit sich selbst andauernd. Also beispielsweise jetzt, der letzte große Fall war ja auch Dahmer. Das muss für die Angehörigen und für die Opfer, also die Familien, muss das die Hölle überhaupt gewesen sein, wieder durch diesen ganzen Kram durchgehen zu müssen, und alles wieder in den Nachrichten wurde wieder aufgewühlt und die wurden wieder angeschrieben und belästigt und so. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, so Dahmer war halt einfach eine Serie, ich fand die einfach aus filmischer Sicht verdammt gut umgesetzt, so, und die war halt für mich in dem Moment auch leider tatsächlich sehr unterhaltsam, so, also ich fand die einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Gleichzeitig denkt man sich auch so, fuck ey, da werden halt Leute, ja, exploited, so. Also es ist halt echt immer, glaube ich, dieser ganze, man ist da so irgendwie in so einem Zwiespalt immer, was schwierig ist.
Ja, genau, also, ja, Zwiespalt, genau. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, da gibt es keine einfache Antwort für mich. Also grundlegend als Horrorfan bin ich immer dafür, dass es mehr Horrorfilme gibt, egal wo die Inspiration herkommt, und wenn sich da jemand, ich meine, das ist ja auch nichts, was Wolf Creek erfunden hat. Das ist ja, glaube ich, so alt wie die Kunst selbst. Man lässt sich halt quasi immer vom wahren, echten Leben inspirieren, und das echte Leben schreibt nun mal ein paar auch sehr grausame und sehr tragische Geschichten. Und also, dass sich da Horrorfilmregisseure auch nicht zu fein sind, mal zu gucken, was das in der echten Welt so passiert, das finde ich okay, und wie gesagt, also ich freue mich über, ich habe lieber einen Horrorfilm zu viel als einen zu wenig. Aber eben, wie du auch schon gesagt hast, auf der anderen Seite, wird da quasi, also Leid wird nochmal auf die Leinwand gebracht und da werden alte Wunden aufgerissen, und so ein Film wie Wolf Creek, der will ja auch nur, Achtung, ich mache wieder ganz dicke Anführungszeichen in der Luft. Da ist es wieder. Aber der will ja auch erstmal nur unterhalten. Also das ist ja kein Aufklärungsfilm. Der will ja nicht vor irgendwie Gefahren warnen oder junge Backpacker instruieren, wie die sich zu verhalten haben in brenzligen Situationen. Der will ja erstmal nur ein cooler unheimlicher, fieser, kleiner, unterhaltsamer Horrorfilm sein. Und das ist er ja auch geworden. Aber eben so ein bisschen auf dem Rücken von Leuten, denen etwas ganz Ähnliches wirklich passiert ist. Und deswegen, also ich glaube, ich würde es für mich so beantworten. Wir müssen alle in Kauf nehmen und das akzeptieren, dass wir unterhalten werden mit dem Leid von anderen Leuten. Und wir haben einfach das Glück, dass wir nicht zu diesen Leuten gehören, die diesen Schmerz selber erleben mussten. Wir können dann einfach nur einen coolen Horrorfilm genießen. Das ist irgendwie, glaube ich, so ein richtig abgefuckter Scheiß-Deal, den wir aber alle mit uns selber abschließen, weil wir sonst solche Filme nicht gucken können. Und das macht Wolf Creek vielleicht also angreifbar, auf jeden Fall. Kann ich vertreten, die Meinung. Aber das ändert leider, du hast gerade auch gesagt, du mochtest leider Dama. Und ich muss sagen, ich finde leider auch Wolf Creek ziemlich cool. Ich mag den sehr, immer noch.
Ja. Nee, ich finde ihn auch irgendwie auf eine gewisse Weise unterhaltsam durch halt die Darstellung von Jared, der hat Mick Taylor wirklich zu einem Charakter gemacht hat, dem man einfach gerne zuguckt und zuhört, egal wie abgefuckt dieser ist und was für kranke Scheiße der letztendlich da auf dem Bildschirm macht. Aber der ist einfach eine Gewalt irgendwie. Also der bringt das einfach so cool rüber. Und ich glaube, dieser Film explizit oder auch die Reihe hätte nicht funktioniert ohne ihn als Hauptcharakter, bin ich der festen Überzeugung. Nicht auf dem Level zumindest.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, der wäre völlig untergegangen. Das wäre so eine typische Videothekenware geworden, wo du dich fragst, ja, okay, die Optik ist vielleicht mal ein bisschen interessant, dieses rohe, dokumentarische. Und schöne Bilder von Australien haben wir auch. Aber ansonsten irgendwie ist da nichts, was ich nicht schon 100.000 Mal gesehen hätte. Aber manchmal sind es halt irgendwie die kleinen bis mittelgroßen bis total entscheidenden Details, nämlich irgendwie, welches Casting stellst du dir zusammen? Hast du einen guten Kameramann, der geile Bilder einfängt? Und auch so eine Sache sollte man auch nicht unerwähnt lassen. Ich finde auch den Score von Wolf Creek total geil. Ja. Also, weil es kein so ein typischer Horrorfilm-Score ist, so mit Streichern und irgendwie lauten Sequenzen im Soundtrack, sondern auch hier, also diese bedrohliche Stimmung zieht sich immer mehr zusammen. Der ist manchmal sehr zurückgenommen und also mehr wie so ein bedrohliches so Brummen. Manchmal nimmt man ihn gar nicht so richtig wahr. Aber wenn man es dann doch tut, dann merkt man, wie gut er eigentlich passt. Also handwerklich ist der Film wirklich, also er macht zumindest sein eigenes Ding. Und das, was er macht, macht er ganz bewusst so, wie er es nun mal macht. Und das meiste davon funktioniert auch ganz gut. Da möchte ich jetzt doch nochmal zum runden Abschluss so anderthalb Sachen sagen, die haben für mich nicht so ganz funktioniert und die passieren fast alle im Finale. Also zum einen finde ich die Entscheidung, dass sie die Karre, mit der sie flüchten, dass sie die selber aus freien Stücken über den Abgrund stürzen lassen und dann aufgrund dessen müssen sie zurück quasi in die Höhle des Löwen, um da nach einem zweiten Auto zu gucken. Also irgendwie, da gehe ich nicht mit. Ich weiß, da dachte ich, ich habe den jetzt, glaube ich, dreimal gesehen, den Film, und jedes Mal, ich vergesse es auch immer, und jedes Mal denke ich, Mädels, Alter, ich verstehe schon, es ist mitten in der Nacht und ihr wollt nicht in die Schlucht stürzen, ich verstehe das alles, aber ihr habt gerade ein fahrbares Auto unter euren Ärschen. Fahrt damit doch weiter, vielleicht ein bisschen langsamer, ein bisschen vorsichtiger, aber erstmal, ihr habt ein fucking Auto, ihr müsst weg. Also, das ist so ein Story Beat, der funktioniert für mich nicht.
Ja, nee, fühle ich. Weiß, was du meinst. Ja. So was hat auch der zweite tatsächlich ganz, also wie gesagt, ich glaube, die Filme sind allgemein nicht so super rund, aber das ist wieder der Klassiker, nicht zu stark drüber nachdenken. Ich glaube, für mich das meiste, was mich wirklich abgefuckt hat, war die Waffengeschichte, wo sie ihm auf den Rücken haut. Das fand ich so bekloppt.
Ey, die Waffengeschichte und als dann Liz am Ende nochmal in der Hütte des Killers ist und weil sie ja offenbar überhaupt keine anderen Sorgen hat und alle Zeit der Welt hat, sich wirklich nochmal die Camcorder-Aufnahmen an Ort und Stelle
ja.
Also da dachte ich,
halt nur dazu da, um zu zeigen, was er gemacht hat, so, ne? Also
ja, verstehe ich, aber sorry, aber ja. da wünsche ich mir doch, dass irgendein Drehbuchschreiber, der im Skript arbeitet, dass er sich eine bessere Methode einfallen lässt, wie man diese Camcorder-Aufnahmen nochmal in die Story quetscht. Ich meine, die Sequenz an sich ist geil. Also, dass wir dann in der Nahaufnahme sehen, dass der blaue Truck vom Killer, dass der schon ganz am Anfang irgendwie in dieser Truckstop-Szene da im Hintergrund zu sehen war. Und wir haben es nur nicht realisiert. Und dann hält das Bild an und zoomt so ran und dann sehen wir es erst. Ich finde das wirklich unheimlich. So, holy shit, er war die ganze Zeit schon da. Finde ich cool. Aber, also, die ist wirklich, der fucking Killer kann jede jede Sekunde wieder um die Ecke kommen. Und wenn du unbedingt checken musst, was auf diesen fucking Camcorder-Aufnahmen drauf ist, ey, dann nimmst du den mit und guckst es dir 300 Meilen Entfernung zwischen dir und dem Killer, dann guckst du dir das an. Aber du bleibst doch nicht stehen und verschwendest auch nur 10 Sekunden mit dem Rücken zur Dunkelheit, um dir diese Aufnahmen anzugucken. Also, das ist neben der Waffenszene, glaube ich, die zweite richtig dumme Szene, die mir gar nicht gefällt und die hätte ich gern komplett anders gehabt. Aber ansonsten mag ich den Showdown auf der Straße. Christy probiert panisch wegzukommen und wird letztendlich dann aber vom Killer so richtig völlig lapidar, emotionslos, mechanisch einfach abgeknallt. Er fühlt nichts dabei, er freut sich nicht, er hat keinen Triumph. Er hat einfach getan, was er nun mal tut. Er hat irgendwie ein weiteres Mädel abgeschossen, lädt sie auf die Ladefläche seines Trucks und fährt wieder zurück. Und das war das Ende von unserem zweiten Mädel. Und also wie er sie einfach so...
Es war einfach eine weitere Jagd.
Ja, genau, es war einfach nur eine Jagd. Und so wie er guckt, also ich hatte es so interpretiert, dass sie noch nicht mal sonderlich geil für ihn war. Das war jetzt, glaube ich, nicht die beste Jagd, die er je gehabt hat. Ich glaube, ihm ging da jetzt keiner ab, dass er so ein wehrloses Mädel einfach von hinten in den Rücken geschossen hat. So, das war das Ende. Ich glaube nicht, dass er das geil fand.
Nee, ich glaube halt, dass er länger sie in diesem... in seinem Versteck halten wollte, aber dass er dann gemerkt hat, so, ja, das ist jetzt schon quasi so das Ende. Und das ist, dass er dann dachte so, oh fuck, ich hätte eigentlich, ich glaube an irgendeiner Stelle, ich weiß nicht, ob es der erste oder zweite ist, aber er sagt auch zu irgendjemandem so, wir hätten so viel, so lange Zeit Spaß haben können oder sowas. Ja.
Ich glaube, das war im ersten.
Ja, das kann sein.
Ich glaube, das sagt er im ersten zu Liz oder so. Damit ist unser Killer aus der Geschichte raus, bis auf die allerletzte Einstellung. Und wir sehen eben Ben, der wie trotz sehr schlechter Überlebenschancen, aber dann doch als einziger da rauskommt, aufgelesen wird, ins Krankenhaus gebracht wird. Und eine Texttafel informiert uns dann darüber, dass er lange Zeit verhört wurde, weil er natürlich hochgradig verdächtig war, selber der Mörder zu sein. Aber die Leichen von seinen beiden Freundinnen wurden nie gefunden und auch der Killer killt unbehelligt weiter und wir sehen ganz am Ende, sehen wir ihn quasi in den australischen Sonnenuntergang laufen und damit wird ja angedeutet, dass er, ja, was ist er? Du hast gesagt, er ist so eine Art Naturgewalt, das stimmt, vielleicht ist er auch einfach Teil der Natur, es gibt so Killer in der Natur, die Natural Born Killers, weißt du, die sind einfach... Die killen einfach. So, das ist, was sie tun. Und vielleicht ist das aus der Natur nicht zu entfernen. Sowas, diese Elemente wird es immer geben. Vielleicht soll uns das Bild sagen. Vielleicht war es einfach nur ein fucking geil aussehender Shot, wie er vor die untergehende Sonne Australiens läuft und man sieht so seine Silhouette. Aber auf jeden Fall hinterlässt einen das mit einem sehr mulmigen und unguten Gefühl. Und ey, ich war noch nie in der Verlegenheit, irgendwie Backpacken zu gehen, war ich nicht der Typ für. Aber nach dem Film allerspätestens hätte ich gesagt, nö, ey, sorry, dann nehme ich lieber Pauschalurlaub. Da hänge ich lieber faul am Pool rum und hab Vollpension, Dankeschön, so richtig schön spießig und gemütlich. Aber auf Backpacken durch Australien habe ich jetzt echt keinen Bock mehr. Nope.
Oder mit einer Gruppe von 10 bis auf die Zähne bewaffneten Leuten.
Ja, genau, das wäre vielleicht noch was anderes.
Ich glaube einfach, dass Mick Taylor tatsächlich einfach wirklich in der Rolle des Jägers in dieser Welt, in diesem australischen, was ist das, Outback, aufgeht. Und ich glaube, das ist so ein Charakterzug, der sich dann auch in den anderen Sachen wahrscheinlich ein bisschen mehr formt, ist, dass er einfach, er hasst alle, die nicht zu seinem Land gehören. Also er hasst einfach Backpacker, er hasst, er hat auch einen richtig tiefen Hass, wohl allgemein für Briten irgendwie. Also er will einfach in seinem verqueren, abgefuckten Art, möchte er das Gleichgewicht behalten irgendwie auch. Also er möchte quasi die Leute loswerden, die in sein Land kommen. So.
Ah, okay, ja,
stimmt. Ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen mehr Thema wurde dann im zweiten.
Ja, genau, das dachte ich mir schon, weil also dieser spezielle Aspekt seiner Charakterzeichnung kommt im ersten gar nicht so richtig rüber. Wir sehen ja auch ganz kurz dann diese Fotowand mit den ganzen echt schrecklichen Fotos von Familien und also sind ja offensichtlich alle seine Opfer mal gewesen. Und ich, weil so ein kleines Detail, vielleicht ist mir entgangen, also ich weiß nicht, ob angedeutet werden soll, dass das alles Touristen waren, aber vielleicht, es könnte sein, dass er sich wirklich immer nur die Touristen vornimmt, das ist möglich. Aber mir ist auf jeden Fall aufgefallen, in der Lagerfeuerszene, da macht Dann macht Ben irgendwann so eine Anmerkung und er sagt, ey, es muss doch total geil sein, so frei zu leben. Und Mick fragt, hä, wie, was meinst du? Und er sagt, naja, so du lebst hier im Outback, so weißt du, irgendwie du bist total frei. Das muss doch geil sein, so zu leben. Und das ist so der Moment, da wird er ganz ruhig, also Mick, und guckt Ben so richtig, so abschätzig und so ganz kühl, aber auf jeden Fall nicht mit Empathie an. Und also ich glaube, damit soll gezeigt werden, dass Mick Taylor, der Killer, es nicht mag, wenn man so Mutmaßungen über ihn anstellt. So, weißt du, wenn man ihm sagen will, ey, ich verstehe, du bist jemand, dem die Freiheit wichtig ist und so, und ich bin so ein City-Junge, ich kann nicht so leben, aber würde ich auch gern, super geil, so, du bist so ein Free Spirit und ich bewundere das voll und so. Und ich glaube, der mag einfach nicht, wenn man ihn analysiert und wenn man sich ein Urteil über ihn erlaubt und wenn man so tut, als wüsste man, was für eine Art Mensch Mick Taylor ist. Aber dass er vielleicht irgendwie auch sein Land noch frei halten will von solchen Leuten. Ja, also offenbar wird das ja im zweiten Teil so ein bisschen weiter ausgearbeitet. Wird im ersten maximal angedeutet, aber dass er kein wirkliches, richtiges Motiv hat, das macht es ja vielleicht tatsächlich noch ein bisschen unheimlicher. Im Prinzip ist er so ein geistiger Nachfahre von Billy und Stu aus Scream. Einfach killen, weil man es kann. Richtiges Motiv habe ich nicht, aber das macht es ja noch unheimlicher. Nur, dass der halt wirklich noch echt fieser und ekliger und dreckiger ist, genau wie der ganze Film Wolf Creek. Ja, und deswegen muss ich sagen, also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein ganz großes Meisterwerk im Horrorfilm ist, für das ganze Genre Horrorfilm, aber ich finde den schon ziemlich gelungen. Ich finde den sehr stilsicher inszeniert, er macht ein paar sehr interessante Sachen und das allermeiste von dem, was er macht, das funktioniert auch. Und ich mag vor allem diesen düsteren und sehr ernsten und sehr humorlosen Tonfall. Also dieser Film schwächt sich selber nicht ab. Der weiß ganz genau, was er will und was er dem Zuschauer zumutet. Und wenn einem das zu viel ist, dann kann man nicht anders, als einfach den Film auszumachen. Und dann kann man Wolf Creek nicht gucken. Aber für Leute wie uns, die sowas sehr gerne gucken, ist das ein ziemlich kompetenter Genrebeitrag.
Das denke ich auch. Der hat halt einfach in dem Genrefilm hat er auf jeden Fall seine Spur hinterlassen. So, mich würde mal interessieren, letztendlich wirklich, wie der zweite bei dir ankommt. Meine Prognose ist, dass dir der nicht so gefällt. Ganz einfach deswegen, weil es genau nicht das ist, was du gerade beschrieben hast. So, weil er sich, glaube ich, nicht so ernst nimmt, wirklich. Also er ist halt, hat so eine recht humoristische Ader noch, die da mitspielt und dieses Übertriebene kommt viel mehr rüber.
Ja, okay.
Deswegen,
okay.
Mich würde es interessieren, ich mag den Hauptdarsteller tatsächlich ganz gerne. Also ich finde, der bringt das ganz cool rüber vom zweiten Teil. Also auch. Es gibt nur eine Sache bei den zweiten, das muss ich auch noch kurz anmerken, ist auch kein wirklicher Spoiler. Aber es gibt zwei Charaktere, die sollen Deutsche sein. Und die sprechen auch Deutsch während des Films. Und das ist ganz, ganz komisch aufgenommen, finde ich.
Oh nein.
Und das Deutsch klingt richtig merkwürdig. Und da habe ich mal nachgeguckt. Und die eine ist, glaube ich, Schweizerin und der andere ist Holländer. Und ich weiß nicht genau, was die Entscheidung da war, aber es klingt so merkwürdig. Und das habe ich jetzt beim erneuten Gucken vom zweiten Teil so. Also der Anfang ist so ganz komisch.
Ja, ich.
Aber das wirst du
ja sehen. Ich habe es ja nicht gesehen und nicht im Ohr, aber ich kann mir vorstellen, dass irgendjemand dann oder vielleicht der Regisseur selber sich gedacht hat, ey, das Ami-Publikum, das checkt eh keiner.
Ja, das so. Hast du also, ja ganz oft noch bei Film.
Ne?
Und wir als Deutsch denken dann so, oh, das ist gerade ganz unangenehm. Aber,
ja, okay.
Würde mich mal interessieren, wie er bei dir ankommt.
Ja, ich muss sagen, das kleine Detail, du hast jetzt sehr gute Werbung gemacht, weil das klingt wieder so richtig beknackt, dass ich das jetzt unbedingt sofort gleich sehen will. Also ich glaube, ich werde mir den zweiten tatsächlich nochmal anschauen. Ey, und wenn er mir nicht gefällt, aber dann kann ich immerhin sagen, ich bin einer von 11 Leuten zusammen mit dir. Du warst Nummer 10, ich bin dann Nummer 11, der Wolf Creek 2 gesehen hat. Und dann als nächstes noch die TV-Serie oder was? Holen wir die dann auch noch nach? Klar,
ja, easy. Ich möchte die ganz gerne tatsächlich jetzt noch gucken, jetzt wo wir drüber gequatscht haben, wo ich die ersten und zweiten nochmal geguckt habe. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber tatsächlich soll es einen dritten Teil geben, nächstes Jahr oder so.
Ach nee, ehrlich? Da kommt.
Kein Joke. Wolf Creek 3 soll tatsächlich noch ein Teil kommen. Der ist schon in Mache und ist alles geplant und sowas. Und nach all den Jahren kommt tatsächlich Mick Taylor wieder als Killer für den dritten Teil.
Ja, okay, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Also, weil sonst, glaube ich, könntest du das Projekt sofort wieder beerdigen. Der muss den.
Der ist am Start. Spielen. Ja, es gibt bis jetzt nur ein Poster, wo man Mick Taylor sieht, wo drauf steht, There Will Be Blood. Wolf Creek 3.
Oh, okay, ja, okay. Ja, na gut. Ey, aber also auch hier wieder, ne? Also prinzipiell freue ich mich ja erstmal, obwohl so Sequels so viele Jahre nach dem letzten Teil, in der letzten Zeit hat es ja so mittelgut hingehauen, deswegen, ey, vielleicht wird das cool, vielleicht wird es ganz großer Crap, vielleicht wird es auch nur so mittelmäßig, aber das sehen wir dann, nächstes Jahr kommt er, oder was?
Ich glaube tatsächlich, bis jetzt ist noch nicht wirklich viel bekannt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dieses Jahr noch rauskommt, weil, wie gesagt, bis jetzt gibt es nur ein Poster.
Okay, ja. Also wir halten auf jeden Fall die Augen offen und möglicherweise, ey, keine Ahnung, vielleicht sitzen wir hier in einem Jahr und reden dann über Wolf Creek 3 und sind völlig geflasht, wie geil dieser Film ist und geben eine dicke Empfehlung. Man hat ja schon Pferde kotzen sehen. Ja, deswegen, mal gucken, in welche Richtung das alles so geht. Das war auf jeden Fall unser kleiner Talk zu Wolf Creek. Wenn ihr diese Art von Filmen mögt, wenn ihr es gerne ein bisschen düsterer habt, ein bisschen dreckiger, ein bisschen ekliger, ein bisschen fieser, wenn ihr keine Hochglanzoptik mögt, sondern im Gegenteil so mehr etwas, das etwas roh und ungeschliffene, das fast dokumentarische von so Camcorder-Aufnahmen, ja, dann würde ich sagen, sollte man sich auf jeden Fall einmal Wolf Creek zu Gemüte führen, macht man nicht so wahnsinnig mit falsch. Ja, cool. Das war schön.
War mal was anderes wieder, ne? Würde ich sagen.
Es war mal wieder was anderes. Und jetzt, wir haben es ja am Anfang gesagt, deswegen jetzt hier nochmal unsere Bitte, unser Aufruf. Gebt uns Feedback, beteiligt euch, gestaltet den ganzen Wahnsinn hier mit, sagt uns, sollen wir wieder mal so ein bisschen springen in unserer Film- und Themen- und vor allem auch Jahrzehntewahl, oder seid ihr gerade relativ happy mit den mehr aktuellen Filmen, so aus den letzten 15, vielleicht 20 Jahren? Und dann werden wir gucken, was wir dann draus machen. Ihr kriegt's aber natürlich wie immer mit, wenn ihr uns auf Instagram folgt. Der Horror-Podcast und hier Threads und X. Und ich glaube, auf Steady haben wir ja dann auch diese Blogposts, ne? Da sagen wir auch, was da gezeigt wird.
Yes. Oder? Also vor allem auch für die Supporter haben wir dann auch noch, da sagen wir halt dann früher, welche Filme wir besprochen haben. Zumindest versuchen wir es halt zeitlich irgendwie hinzubekommen. Und wie die auch nochmal, das möchte ich nochmal ganz kurz anmerken, die krassen Leute, die uns wirklich jetzt hier in diesen super hohen Paketen supportet haben, da haben wir gesagt, dass wir Audio-Commentaries irgendwann zu den Filmen, die wir hier gucken, raushauen. Das passiert, wie wir auch geschrieben haben, unregelmäßig, aber da sind wir auch gerade schon dran und wir haben tatsächlich auch letztens was Schönes hier aufgenommen.
Ey. Wie können wir jetzt schon mal sagen, wie lange saßen wir da? 6,5 Stunden?
Ich glaube, ja, 6,5 Stunden mit Essen, glaube ich, auf jeden Fall fast 7. Ja.
Alter, Kolja, warum machen wir das?
Ich habe keine Ahnung.
Und vor allem, wer hört sich dann den Wahnsinn an? Ohne, also jetzt mal, wirklich, wer hat denn Bock?
Uns vor allem nur beim Rummeckern zuzuhören, ne?
Ey, wirklich, entweder wir sagen minutenlang gar nichts und trinken einfach nur Bier und rülpsen ab und zu mal, oder wir fangen an zu lachen und zu meckern. Was für eine Scheiße! Ja, okay. Ihr wolltet das so, ihr kriegt das so, deswegen, wenn ihr da Bock drauf habt, dann werden wir euch informieren, wenn es da was Schönes für eure Öhrchen gibt. So, Kolja, du musst dich wieder hinlegen. Ich höre es an deiner Stimme. Der Mann ist völlig erschöpft. Die Jahreszeit spielt dir wieder übel mit. Dein Körper verfällt
einfach alt,
vor unser aller Augen. Du wirst langsam
so alt. Langsam mit 50 wird es auch schwierig, diesen Podcast weiterzumachen, aber ey, gucken wir, was wird.
Dann haben wir ja noch ein paar Jahre, das wäre toll. Und ansonsten freuen wir uns, wenn euch der ganze Quatsch hier gefallen hat. Wenn ihr uns ein gutes Rating dalasst, dann ist das auch sehr, sehr cool für uns und noch mehr für den Podcast. Das pusht ihn dann immer so ein bisschen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr seid in 2 Wochen wieder am Start. Ach so, und noch mal ganz kurz. Wir beide, Kolja und ich auch, also wir beide, Kolja und ich, das wollte ich sagen, wir sind auch auf unserem Discord-Server regelmäßig unterwegs. Wollte ich auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, natürlich jetzt nicht rund um die Uhr und jeden Tag, aber wir melden uns ja echt immer wieder zu Wort. Auch da sehe ich mit ganz viel Freude und Genugtuung, dass da sehr viel passiert. Da sind richtig viele Leute, wir haben schon ein paar, so einen festen Community-Kern, die sind irgendwie echt immer sehr aktiv, immer am Start. Wir tauschen uns da über Trailer aus, über Film-News, so ein paar Sachen über die aktuelle Folge und spacken da einfach so ein bisschen rum und das macht sehr viel Laune. Wollte ich auch nochmal sagen, sehr, sehr cool, dass ihr euch da so einbringt und so beteiligt. Das macht einfach richtig Spaß. Ich finde das gerade sehr, sehr cool und freue mich zu sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten so passiert.
Yes.
So, genug gelabert. Ich bin raus. Ihr habt mich lang genug gehört. Deswegen, Kolja, das letzte Wort gehört dir. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ich hab euch sehr lieb.
That's not a knife. That's a knife.
Ich hoffe so sehr, dass du jetzt deine Hose aufgemacht hast.
Trägst du Hosen während des Podcasts?
Ja, aber nur Damenunterwäsche.
Nice. Okay.
Je weniger der Bösewicht sagt, desto furchterregender ist er. End of script.